What's up? It's Jeff Cobb, and you're listening to Wrestling Talk Radio.
Hallo und herzlich willkommen im Wrestling Talk Radio, wo wir an einem wunderschönen, lauen Abend nach einem güldenen Tag im Oktober uns zusammengefunden haben. Uns, das ist in dem Fall der ehemalige König der Nerds und der amtierende König der Nerds, um über das ehemalige King of Pro Wrestling zu sprechen. Chris, alles klar damit, soweit, oder?
Ja. Ich bin natürlich der amtierende. Um das mal gleich klarzustellen. alles klar soweit. Ich finde, also man könnte es nicht schöner zusammenfassen, wie du es gerade gemacht hast.
Ja, wir sind im Jubiläumsjahr. Da werden halt einfach so ältere Namen wieder ausgepackt aus den Anfangsjahren von New Japan. Und deswegen durfte das traditionelle Oktober King of Pro Wrestling weichen dem klassischen Declaration of Power.
Ich hoffe, sie ändern es wieder, ehrlich gesagt.
Ja, bitte. Also ich finde es für das Jubiläumsjahr ist es ein nettes Gimmick, diese ganzen alten Namen wieder auszupacken. Aber wir haben jetzt halt kein KOPW, also kein King of Pro Wrestling. Wir werden jetzt auch im November kein Power Struggle haben. Da heißt dann, was ist Battle Autumn, ne?
Battle Autumn.
Ja. Das ist schon...
Gar nicht mal so toll.
Ja, gar nicht mal so toll. Es ist halt das typische New Japan Pro Wrestling Englisch, wo dann Leute einfach geile Namen auch bekommen. Geile Gimmicknamen ja hier. Ja.
Stone Pitbull.
Ja. The Cleaner.
The Cold Skull. Ja. Er ist halt einfach schon tot, vielleicht heißt das. Keine Ahnung.
Ja, und dann haben wir eine Show, die so per se eigentlich gar nicht so viel zu bieten hat im Ring, weil es einfach ein klassischer Übergangs-Pay-Per-View ist Richtung Wrestle Kingdom. Aber es ist im Vorfeld, währenddessen und im Nachgang relativ viel passiert an News und Ereignissen. Und ich denke, über dies sollte man gleich am Anfang erstmal reden, bevor wir auf die eigentliche Show eingehen. Bist du einverstanden?
Ja, gerne.
Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir einfach auch mal direkt mit dem ja, wichtigsten und prägnantesten Ereignis. Am 1. Oktober ist Antonio Inoki gestorben. Ja, der Gründer von New Japan Pro Wrestling. Im Nachgang ist jetzt rausgekommen, er hätte jetzt hier bei Declaration of Power geehrt werden sollen, indem er ihn zum Vorsitzenden auf Lebenszeit macht. Mhm. Ja, das... ist jetzt im Nachhinein ein nicht allzu langer Deal gewesen.
Nee.
Ja, aber nichtsdestotrotz ist es ein wirklich einschneidendes Erlebnis. Wir sprechen halt von jemandem, der das Wrestling nicht nur im japanischen Markt, sondern eben auch international ganz stark mitgeprägt hat. WWE Hall of Famer ist er ja schließlich auch.
Ja.
Und demzufolge hat man ihm jetzt hier Declaration of Power gewidmet und hat jetzt auch schon angekündigt, dass Wrestle Kingdom 17 am 4. Januar eine Antonio Inoki Memorial Show werden wird.
Ja.
Ja, das ist, glaube ich, das, was am wichtigsten ist an der Stelle. Ja, das hast du dann, war dann die Show Declaration of Power direkt auch mit einer Verabschiedungszeremonie und Ten-Bell-Salut eröffnet. Wunderschöne Videozusammenfassung auch, die fand ich sehr stimmig und ja auch sehr angemessen.
Ja.
Und so wie ich das jetzt eben in Social Media mitbekommen habe, ist eben dieser Tod in so ziemlich jeder Liga irgendwo ein bisschen thematisiert worden mit im Ten Bell Salutes oder sonstigen Ehrenbekundungen für Antonio Inoki. Eine der großen Legenden.
Ja, auch mit Recht, wie gesagt, wie du eben sagst, eine der großen Legenden und dementsprechend überall ja mit Respekt zumindest begegnet Und ich denke, so muss es auch sein. Und für New Japan natürlich der Gründer dementsprechend eine sehr wichtige Persönlichkeit, auch eine sehr dominante Persönlichkeit.
Auch definitiv keine perfekte Persönlichkeit. Also das ist dann eben auch
Nee.
schön unter den Tisch gekehrt worden, dass Inoki und sein Booking durchaus auch New Japan massiv in Probleme gebracht haben zu einer gewissen Phase.
Ja.
Aber das hat man dann einfach mal schön, ja, 5 Grad sein lassen.
Ja, aber das ist auch, also ich finde es auch besser so, oder? Also man
Ja.
soll sich ja schon eher an den schönen, an die schöneren Zeiten oder Seiten auch erinnern, immer wenn jemand stirbt, finde ich persönlich. Und deshalb muss man ihn nicht verklären. Also das gehört natürlich schon auch dazu. Generell finde ich, egal ob es um wen es geht, aber dementsprechend, ja, hat man da natürlich jetzt die MMA-Vorlieben oder so nicht so hervorgehoben. Aber es war schön gemacht und es war auch von Chris Charlton sehr gut gemacht. Das ist ja gar nicht so einfach, dann da dazwischen auch irgendwie richtig hinein zu übersetzen, teilweise. Ja, von war eine stimmige Zeremonie und ja, schon auch bewegend gemacht einfach, ne? Und er ist ja eigentlich schon am 1. Oktober, glaube ich, sogar gestorben, ne? Also schon,
Ein
ja,
paar
so
Tage vorher.
9 Tage vorher, ja, oder so ähnlich. Ja, und er hat auch viel bewegendes Leben gehabt, ne? War sogar Politiker irgendwie, hat irgendwie mit Saddam Hussein sogar mal verhandelt, glaube ich, während des Golfkrieges. Gefährliches Halbwissen, aber auf jeden Fall eine schillernde Persönlichkeit und wenn ihr nicht so firm seid, lohnt sich da sicher auch ein Fall ins Rabbit Hole und da mal paar Sachen nachholen. Dementsprechend. Auf jeden Fall wichtig.
79 Jahre ist er geworden. Und man hat ja von New Japans Seite aus versucht, ihn jetzt eben im Jubiläumsjahr noch irgendwie mal in den New Japan Ring zu bekommen. Ich denke auch einfach, um diesen Moment zu kreieren, Inoki und Okada gleichzeitig im Ring zu haben.
Ja.
Ja, wo ja ganz offensichtlich eben Okada die moderne Variante von Inoki sein will, Schrägstrich soll. Hat jetzt halt leider nicht funktioniert. Aber man hat ihn jetzt angemessen geehrt und er war gesundheitlich angeschlagen, massiv gesundheitlich angeschlagen. Ja, wenn man sich jetzt auf Social Media noch anguckt, die letzten Videos von ihm, er war schon sehr alt und schwach. Und ja, auch der Tod gehört zum Leben dazu.
Auf jeden Fall, ja.
Aber wie gesagt, er hat ja mit 79 ein stattliches Alter erreicht. Das hat der gute Katsuya Kitamura leider nicht. Der ist jetzt vor ein paar Tagen verstorben zum Zeitpunkt der Aufnahme. 36 Jahre alt, ehemaliger Young Lion, ehemaliger Young Lion Cup-Sieger aus dem Jahr 2017. Ne? Das war dieser muskelbepackte Young Lion, wo alle gesagt haben: Boah, das wird der nächste Star. Ja, dann hat er, glaube ich, eine Gehirnerschütterung gehabt, hat sich, ja.
Ja, ne, genau, also quasi, glaube ich, hatte doch diesen Rollerunfall und dann wurde, glaube ich, später gemunkelt, dass man bei ihm nicht, ob man da war, da nicht irgendwas mit dem Herzen, Verdacht auf Steroid-Dings.
Ja, also, wie
Oder
gesagt,
ist das, werfe ich da mehrere Sachen durcheinander? Kann auch sein.
also das mit dem Rollerunfall stimmt, da klingelt was jetzt tatsächlich, wo du das sagst. Er hat halt 2018 sein letztes Match für New Japan gehabt, hat sich dann aus dem Wrestling zurückgezogen nach diesem Unfall, ist ins Bodybuilding gewechselt.
Ja.
Ja, ich meine, offensichtliche Wahl bei seinem Look. Hat bei mehreren Wettbewerben mitgemacht, auch immer so die oberen Plätze mitbelegt, ganz klar. Hat sich jetzt vor einiger Zeit auch mal im MMA versucht und ich sage jetzt einfach mal CM Punk gepult. Aber wenn du dir ihn halt anschaust, der auch seine letzten Postings anschaust, seine letzten Bilder anschaust, der, dann ist der halt schon wirklich massiv aufgeblasen gewesen. Und wenn du halt so aufgeblasen bist und dann eben im klassischen Bodybuilding antrittst und nicht im Natural Bodybuilding, dann ist eigentlich relativ klar, dass da nachgeholfen worden ist. Und wir kennen ja auch aus anderen Wrestling-Ligen die Geschichte mit den Steroiden, wie die sich auswirken auf die Gesundheit. Jetzt ist 36 halt echt kein Alter, aber
es sollte wie ich.
Tja. Ja. Vielleicht sollst du dann auch mal lieber die Steroide weglassen jetzt dann.
Bei mir ist es vielleicht erst Fett, dass ich welche weglassen sollte. Ja. Naja.
Aber das fand ich krass, die Nachricht. Also die kam da neulich rein, da kam irgendwie nur so ein kurzer One-Liner, so eine Übersetzung bei mir hier an, von wegen Tokyo Sports berichtet, Kitamura ist gestorben. Ich so, nee, scheiße doch.
Ja, ist schon immer seltsam, weil einen das manchmal mehr hittet, als man zuvor denkt vielleicht, ja, weil im Grunde, wir haben den natürlich ja gar nicht gekannt und so lange konnte man jetzt im Verhältnis zu anderen Wrestlern vielleicht auch nicht mit ihm connecten, weil so lange war er gar nicht da, aber irgendwie hat es mich schon auch getroffen, als ich das gelesen habe und dann noch mehr als mal so Posts und so weiter von Great O'Khan gesehen hat, die ja zusammen Young Lions waren. Und ja, das ist dann schon krass irgendwie, ne? Und scheiße einfach. Ist einfach scheiße.
Das ist richtig. Ja, aber ich würde sagen, das sind auch die einzigen zwei Todesfälle, die wir heute besprechen müssen. Ich würde sagen, wechseln wir zu einer besseren Nachricht, die das Ganze ein bisschen aufheitert. Die Good Brothers sind wieder weg. Die ja. Good Brothers sind letzte Woche bei Raw debütiert, beziehungsweise redebütiert. Und die ganze Welt so, was?
Gott sei Dank.
Ja, auf der einen Seite, also Gott sei Dank, und auf der anderen Seite, aber Carl Anderson ist doch noch amtierender Never Openweight Champion.
Ja, da habe ich in dem Moment, als ich das gelesen habe, ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, weil, warum auch? Aber so im Nachgang macht das natürlich die Niederlage von hier Tama Tonga noch dümmer. Irgendwie, finde ich persönlich. Ja gut, ich meine, er wird jetzt auch vermutlich noch seine letzten Auftritte dann bei New Japan machen und gegen Nico Leo verlieren vielleicht. Ich weiß also, nicht.
Er hat gesagt, er hat vor, Wrestle Kingdom zu machen.
Ja, okay, gut, dann gewinnt er vielleicht noch gegen Nico Leo und verliert gegen irgendjemanden bei Wrestle Kingdom.
Okay, aber da musst du dir jetzt mal, falls es der Fall ist, auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Da hast du dann bei Wrestle Kingdom Wrestler aus New Japan, Stardom, vermutlich AEW und eventuell ein WWE-Guy.
Vielleicht auch Ring of Honor, wobei es das Gleiche ist. Ne?
Das kann man. Vielleicht noch jemand von Impact?
Ja. Ja, gut.
Das ist schon wieder so verkehrte Welt irgendwo. Aber das, weißt du, dieser Wechsel zur WWE, das erklärt dann halt auch, warum das Match gegen Tanahashi einfach so scheiße war vor ein paar Wochen. Da hat er einfach so seinen Vertrag im Vorfeld unterschrieben und sagt so, okay, ich mach Dienst auf Vorschrift, damit ich ja nicht verletze.
Ja, ich meine, das Coolste daran war natürlich wieder, wie unser aller Jay White reagiert hat, ein bisschen, fand ich, ne? So, vermutlich, ja, das ist sein Plan gewesen, dass überall Bullet Club ist, ne? Von langer Hand geplant. Ja. Jetzt gibt's einen Bullet Club auch in der WWE. Natürlich nicht unter den Normen wahrscheinlich, aber ansonsten ist das sicher dort auch sehr langweilig.
Aber da muss man auch jetzt ganz klar sagen, da war doch dieses Comeback von ihnen bei Dominion ein riesengroßer Schuss in den Ofen. Weißt du, Dominion ist ja damals geendet mit diesem neu verstärkten Bullet Club, mit dieser Ja, wir haben es ja damals doch gesagt, dass diese mehr oder weniger semi-gute Promo von Carl Anderson.
Ja, ganz toll.
Ja. Wie viele Auftritte haben sie seitdem in Japan gehabt?
Keine Ahnung, 2. Also viele waren es nicht.
Ja, haben noch Doc Gallows gegen Toru Yano viel zu oft schon wieder sehen müssen.
Ja.
Also irgendwie war...
Also gut war es eigentlich nur für dieses Abschlussbild. Also halt hier für Dominion, oder war das? Mhm. Mit bei dem der Bullet Club so stark wieder da stand und auch hier die Gründungsmitglieder oder die alten Mitglieder wieder da waren. Dafür war es gut. Aber für sonst nichts. Ne?
Dann brauchst du mir zwar auch nicht noch irgendwas erzählt von einer Bullet Club Civil War Story, wenn
Gott.
Der ganze Scheiß wieder von selber auseinanderfällt.
Ist ja diese Civil War, das ist ja, das war auch schon Elite, als sie da Elite gegen Dings gemacht haben, langweilig. Und dann hier Firing Squad gegen, also das war alles scheiße und es bleibt scheiße, es wird immer noch scheißiger. Vor allem, weil die andere Fraktion ist halt House of Torture. Ist noch dümmer.
Schau mal, wenn wir jetzt nämlich einfach mal dieses Jahr uns anschauen, ja, ist in den Bullet Club reingewechselt doch eigentlich nur Juice Robinson.
Mhm, ja.
Und raus dafür Tama Tonga, Tangaloa, Chado,
Hikuleo
jetzt ganz frisch und die Good Brothers.
Naja, reingewechselt ist ja auch noch hier Dings, oder? Alex Zane oder so? Nee, wer war das? Nee,
der andere.
Genau, der andere.
Der andere.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr. Die sind immer beide rumgereist miteinander. Ja, wer war es gleich wieder?
Ace Austin.
Ja, genau.
Richtig, aber nachdem der ja noch nicht mal bei Bound for Glory so einen Auftritt gehabt hat, habe ich den schon gar nicht mehr auf dem Radar gehabt.
Ja, ich meine, es ist halt schon, es ist im Grunde eine komplette Quatschnummer aus New Japan-Sicht. Ja. Du hast ihm sogar einen Titel gegeben, ja, auch wenn der, ich weiß nicht, was der nominell sein soll. Ich habe noch nie in einem Office bei einer Promotion gearbeitet. Aber ich habe mir da schon irgendwie vorgestellt, dass du zumindest irgendwie so eine Idee hast, was soll oder vielleicht was ist im Moment die Rangfolge deiner Titel, was ist der wertvollste, was weniger und so weiter oder was soll er sein? So, da muss zumindest hier der Never Open Weight Titel eigentlich Nummer 2 oder 3 sein. Und ursprünglich wurde er mal so angeteased als Nummer 2 eigentlich sogar. Und jetzt gibst du hier das Carl Anderson und der dankt dir damit, dass er einfach woanders einen Vertrag unterschreibt.
Dass er nicht im heißesten Turnier des Jahres am Start ist und
ja.
Aber da muss man aber auch in Japan einfach mal
so eine
Nackenschelle geben, ja, wenn sie Titel an Leute geben, die keinen festen Vertrag unterschreiben.
Ja.
Also, das ist Sanada hockt seit 5 Jahren da oder so und bekommt zu Recht nichts. Ja, Ibushi hat über Jahre nichts bekommen, weil er sich nicht verpflichten lassen wollte.
Ich meinte das auch so. Also ich meine jetzt nicht, ich meine, was Carl Anderson macht, okay, aber aus New Japan-Sicht ist es halt einfach dumm. Ja. Es ist halt einfach dumm. Ich mein, gerade wenn das ein wichtiger Titel sein soll. Ob er das nochmal ist, weiß ich, keine Ahnung. Wir haben jetzt so viele Titel, es ist eigentlich glatt egal. Fast.
Ja. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich erwarte nicht, dass Hikuleo ihm jetzt den Gürtel abnimmt. Ich sehe einen Hikuleo Stand jetzt nicht als Never Open Weight Champion Material.
Ja. Wer tut das?
Weißt du, dann sind wir jetzt einfach dann halt jetzt in der Phase ankommen, wo dieser Gürtel dann halt für Monate aus dem Programm verschwindet. Ja, das war ja beim IC-Title und
US-Title. Ist er ja schon
eigentlich. Ja, auch schon.
Ist er ja eh schon, ja, oder?
Dann ist jetzt halt dieser Titel jetzt weg. Ist ja auch nichts Neues bei New Japan.
Nee, also dieses Titelmanagement Ich meine, ich weiß nicht, ob wir da gleich drüber reden wollen, weil.
Ich wollte es gerade sagen, aber kann es unbesorgt sein, ja, weil die Anzahl der Titel in den Shows wird sich natürlich nicht verringern, auch wenn dieser Titel weg ist.
Ja. Wow. Ich
Weil
meine, da konntest du nur wow sagen, wirklich.
wir zaubern einfach einen neuen Titel aus dem Hut. Weil was New Japan braucht, sind definitiv mehr Titel, damit einfach jeder Wrestler in diesem Kader irgendwann mal was durch die Gegend trägt. Und in der, ich wollte Submission, aber es ist die Intermission,
Ja.
bei Declaration of Power war der New Japan Chef da gestanden mit dem Chef von TV Asahi. Und sie haben angekündigt, dass sie jetzt einen neuen IWGP TV Champion Titel einführen werden. Mit der Prämisse, alle Matches um diesen Titel und jetzt auch alle Qualifikationsmatches im Turnier auf dem Weg zum ersten Champion sollen
Sorry.
ein Time-Limit haben von 15 Minuten,
Ich muss schon lachen.
sind auf High-Speed und Action ausgelegt, mit dem Fokus auf junge, aufstrebende Stars und werden dann natürlich, wie es halt bei so einem TV-Title üblich ist, auf Social Media ausgestrahlt. Ja, soweit klingt es vom Grundkonzept ja gar nicht mal so kacke.
Nee, wegen dem Konzept habe ich auch nicht gelacht. Ich kenne ja schon das Ergebnis.
So, dann wird dieser Gürtel enthüllt.
Und du, das Warum hast du jetzt außen vor gelassen, weil das Warum war ganz klar um die Partnerschaft mit TV, wie heißen sie?
TV Asahi.
Genau, zu zelebrieren.
Ja. Okay, da hast du recht, das habe ich jetzt ausgelassen. Dann wird dieser Gürtel enthüllt und es ist ein Traum in Kackbraun.
Gott, ey.
Sehr rechteckig designt und ganz, ganz groß steht da in der obersten Zeile NJPWWorld.com. Und darunter in noch größeren Lettern New Japan World Champion. Und die
Und
URL ist noch zweimal an weiteren Stellen auf dem Titel abgebildet. Boah, also das sieht gar nicht mal so gut aus.
Der sieht also eigentlich noch sch viel schlechter aus wie der Schmetterlingsbelt, und das heißt schon was. Also gefällt mir persönlich überhaupt nicht, gar nicht. Sieht nämlich auch nicht wertig aus. Also jetzt auch nicht ultra billig, aber
Es
macht
sieht
auch
zumindest,
keinen.
es sieht schwer aus.
Ja, schwer, okay. Er sieht auch aus, eigentlich, man kann sich das so vorstellen, wenn ihr noch kein Bild gesehen habt, wie ein Ring eigentlich, finde ich, bloß zu groß halt, ne? Also er hat irgendwie die Form eines Ringes.
Ich fand, der hatte die Form von so einem alten TV.
Ja, das auch.
Ja, so.
Vielleicht heißt er deshalb TV-Title.
Nicht, weil er für die, weil er ausschaut wie ein alter Klotz.
In manchen News von New Japan selbst nennen die den auch NJPW World TV Champion. Ich weiß jetzt nicht, eigentlich, also während des Events haben sie immer TV Champion nur gesagt. Aber wenn der World TV Champion auch offiziell heißt, das wäre noch geiler eigentlich. Fände ich noch besser.
Dann ist natürlich die Frage, ist es ein NJPW World TV Title, weil es der TV-Titel der Welt ist, oder ist es einfach der New Japan World, ja, so heißt es,
Ja.
die Streaming-Plattform, TV-Title.
Ich denke, warum nur eins, wenn man beides haben kann?
Es
Das umgeht eh.
ist schon smartes Marketing, ja, Ambiguity.
Yes. Nee, also die Idee war ja dann gar nicht mal so schlecht. Auch wenn ich lieber ein Turnier zum Beispiel gehabt hätte, auch wenn wir da schon 1000 haben, als wie noch so ein Kacktitel noch obendrein. Weil wir haben echt schon viel zu viele Titel. Das Gute war halt, wie gesagt, dann zumindest noch 15 Minuten und von mir aus schöne, ich hätte schönen Titel für wirklich junge Newcomer, Rising Stars, und Ich meine, wenn du das hörst, wer denkt nicht zum Beispiel an Hiroki Goto oder Sanada oder hier Toru Yano, Yano voll, Toru Yano, der ist auch noch nicht so lange im Geschäft, ist auch bekannt für seine Schnelligkeit in den Matches.
Also wenn, dann er.
Ja.
Ja, gehen wir mal ganz kurz die 16 Teilnehmer namentlich schnell durch, einfach nur mal nennen. The Great Okan, Toru Yano, Ishii, Ren Narita, Kenta, Hiroki Goto, Taichi, Sanada, Evil, Aaron Hinare, Jeff Cobb, Yoshihashi, Zack Sabre Jr., Alex Zane, Yoshinobu Kanemaru und David Finlay. Das sind 16 Männer, von denen 8 40 Jahre oder älter sind. Also Fokus auf junge und aufstrebende Stars, ganz klar. Und ich glaube, das mit dem Speed und dem Time Limit ist einfach so gewählt, dass du entweder auf Speed sein musst, um das lustig zu finden, oder der Wrestler auf Speed sind, damit sie diese 15 Minuten durchhalten, oder die Leute einfach keine 15 Minuten gehen können.
Ich finde es so gut. Ich meine, ich habe mir schon beim Verkünden gedacht, ja okay, so viele junge Leute haben wir ja eigentlich gar nicht. Können da jetzt Young Lions auch mitmachen und sowas, aber oder irgendwie Openweight oder keine Ahnung, aber der Einzige, für den diese Beschreibung von dem Titel passt, ist doch hier Ren Narita eigentlich. Für den ist es wie gemacht.
Also eigentlich muss die logische Konsequenz sein, dass Narita diesen Gürtel bei Wrestle Kingdom im Finale gewinnt.
Mhm.
Weil Narita halt jetzt auch bei New Japan Strong, wo er jetzt halt lange war, an sich genau diese Matches hatte. Viertelstunde meistens, intensiv, Hard-Hitting, schnelles Tempo. Das ist an sich sein Turnier. Vermutlich fällt er jetzt dann deswegen in der ersten Runde gegen Ishii raus.
Ja. Ich frage mich halt tatsächlich, wie kommt das zustande? Brainstormen die? Wer sitzt da rum vor dem Event? So, ja, okay, was können wir machen? Hier, unser Partner TV, Name einsetzen zu nennen.
Asahi?
Hier, die wollen, dass wir was machen. Leute, was können wir tun? Was können wir tun? Ja, hier, Carl Anderson. Da haben wir gehört, dass er nicht mehr wiederkommt. Der wird bald bei Raw auftauchen, habe ich gehört. Ja, okay. Was machen wir dann? Dann haben wir einen Titel weniger. Okay, lass uns noch einen Titel machen. Wie, Leute, noch einen Titel? Dann höre ich schon, was die schlauen Internetfans sagen. Dann haben wir noch einen. Was sollen wir tun? Wir brauchen Alleinstellungsmerkmale, Leute. Alleinstellungsmerkmale. Ja, die Leute, die wollen junge Sachen. Junge Männer, junge, knackige, schnelle Männer. Wie? Ja, aber der Boss hat gesagt, wir müssen New Japan World auch pushen. Wie bringen wir das zusammen? Wir schreiben es einfach drauf. Scheiße, wir schreiben einfach New Japan World TV Champion. Dann ist es für unseren Partner TV.
Asahi.
Und für unsere Plattform, wir haben Alleinstellungsmerkmal und wir haben wieder einen Titel. Wir haben ja auch einen verloren. Scheiße, genial. Ich glaube, so war's.
Ich glaube, der ganze Drahtzieher dazu ist Tony Khan. Weil
ja, er hat genug zu tun.
Weil der einfach irgendein AEW den Gürtel gewinnen lässt, damit AEW noch einen Gürtel hat. Die ja, brauchen nämlich auch noch mehr Titel.
Die haben vielleicht ist es auch der gleiche, der bei AEW und bei New Japan den Titel verwaltet.
Meistens ist ein Freelancer, der einfach so unabhängiger Berater.
Ist outgesourced. Ja, könnte sein. Hm. Ja.
Ach, scheiße. Also wie gesagt, es muss eigentlich auf Narita rauslaufen. Ja, da kommen wir jetzt dann auch gleich bei der Show-Review dazu. Ich gehe davon aus, dass man ihm jetzt hier die Rakete auf den Rücken schnallt und ihn massiv pushen wird.
Ja, aber dann ist der Titel eigentlich auch nicht das Richtige.
Ja,
der
aber
ist nichts wert.
Das ist...
Da wäre besser New Japan, sag ich schon, US-Champion oder hier Carl, dass Carly vorbeikommt. Aber die beiden wären besser.
Ja, aber ich meine, der erste Champion zu sein ist natürlich auch so ein
Ja,
historisches Ding.
natürlich. Kommt drauf an, wenn der Titel wieder eingestellt wird nächstes Jahr, dann kannst du es zwar immer noch sagen, aber es interessiert trotzdem keinen.
Wenn es nicht Narita wird, dann
Dann wird's
ist es
hier
fraglich, was das Ding dann für eine Existenzberechtigung hat.
David Finlay.
Ich wollte gerade sagen, dann wäre der Einzige, der noch Sinn ergeben würde, ein Zack Sabre Jr., der in seiner New Japan-Karriere noch keinen einzigen IWGP Singles-Title gewonnen hat.
Wieso eigentlich? Machen wir doch einfach einen, den Submission-Title. Den kann man nur gewinnen durch Submission. Und mit einem Zeitlimit von 23 Minuten, du musst deinen Gegner dabei Daddy nennen und es gibt kein zweites Ringseil. Nur das unterste und das oberste, das in der Mitte nicht. Was hältst du davon?
Finde ich gut. Das ist dann fast genauso durchsichtig und transparent wie die neuen Corona-Regeln in Japan.
Oh.
Hast du die mitbekommen?
Nee, aber ich weiß nicht, ob ich es will, ehrlich gesagt.
Also es scheint wohl zu sein, dass jetzt Events wieder erlaubt sein werden, also auch außerhalb des Wrestlings, mit voller Besetzung und Cheering erlaubt. Ja, aber, es muss ein Aber geben, aber nur 25% der Lautstärke.
Okay, und wie zur Hölle soll man das B?
Ja, genau.
Okay.
Also, es ist absurd.
Japanischer kann es eigentlich nicht sein, fast.
Ich habe neulich noch mitbekommen, dass bei einer Sportveranstaltung in Osaka, wo Cheering eigentlich verboten gewesen ist, sich die Fans einfach drüber hinweggesetzt haben. Vermutlich sind die jetzt alle in irgendwelchen Straflagern gelandet. Ah nein, das ist ja China, Entschuldigung.
Ach, ist doch alles das Gleiche.
Ja, alles Koreaner.
Beschwerden übrigens
An
an Stefan at
Stefan.
abgestaubt-podcast.de oder Stefan at upverse.de.
Genau. Der freut sich.
Vor allem, weil er seine E-Mails nie ansieht.
Richtig. Aber das mache ich auch nie.
Ich weiß.
Mit
Ist okay für mich.
1000 Konten und keins schaue ich mir
Zusammenhang.
an. Ja, Entschuldigung. Ja, haben wir noch was an News? Ich glaube nicht.
Nee.
Und wenn doch, dann fällt uns das bestimmt im Rahmen der Review ein. Und dann können wir eigentlich auch direkt in die Reihen starten. Wir sind am 10. oktober 2022 in der Sumo Hall in Tokio in Japan vor gut 4000 Zuschauern. Ja, grundsolide Besetzung für Corona Crowd. Und wir starten mit dem Opener eben nach der Verabschiedung von Antonio Inoki. Mit dem Ren Narita Son of Strong Style Comeback Match, eben jener Narita, zusammen mit David Finlay und Robbie Eagles gegen Doki, El Desperado und Yoshinobu Kanemaru, in dem wahrscheinlich einfachsten Match, was Finlay und Eagles jemals gewrestelt haben. Die haben nicht gar nichts gemacht im Match.
Ja, aber trotzdem cooles Match. Also für das, was es sein sollte. Homecoming für Ren Narita. Alle haben versucht, dass er gut aussieht. Das kann man so sagen. Son of Strong Style. Ich meine, es war ja vorher kein Geheimnis, dass er aussieht wie hier Shibata. Und jetzt ist er irgendwie wieder da und hat trotzdem sein Aussehen quasi nicht verändert. Es sieht aus wie Shibata.
Ja, die Kickpads von Shibata.
Ja. Ja gut, die sind ja wirklich sein, oder? Waren das nicht übergeben oder
Es
so?
sind Shibatas Kickpads, ja.
Ja, genau. Ich mag's aber, ich mag seinen Look, ich mag tatsächlich auch den Spitznamen Son of Strong Style, finde ich irgendwie cool. Finde ich irgendwie cool. Ja, recht viel mehr, glaube ich, gibt es dazu gar nicht zu sagen. Also ich fand das Match ganz ordentlich für so einen Six-Man-Opener. Gut gemacht. Despi zu sehen und so ist sowieso immer cool. Und ja, bin schon gespannt, was wir alles von Renner-Ritter noch erwarten können. Cooler Finisher auch.
Der Suplex, der schaut echt gut aus.
Ja.
Gerade die Paarung mit Despi war nett. Ja, beide on fire. Despi sowieso hat er vor ein paar Wochen bei Taka Taichi Despi Mania ein Match gehabt mit Chung Kasai. Deathmatch. Habe ich mir angeschaut, obwohl ich kein großer Deathmatch-Wrestling-Fan bin. Und als jemand, der Deathmatch-Wrestling eigentlich überhaupt nicht gut findet, muss ich sagen, das Match ist grandios. Also es ist brutal, aber nicht um der Brutalität willen, wie so viele andere Deathmatches, sondern die beiden haben ja jetzt eine jahrelange Fehde auch schon. Jahrelange Story, das wird dort wunderbar rein erzählt. Ja, die Maske von Despi ist gefühlt nach 3 Minuten komplett weg. Ja, beide wresteln in weißen Klamotten. Du weißt genau, was es bedeutet. Ja, beide wresteln am Schluss in roten Klamotten. Schöne Post-Match-Promo von den beiden auch noch. Ja, Kasais Tochter kommt noch raus in einem weißen Kleid. Du weißt genau, was es bedeutet. Sie hat danach ein rotes Kleid. Das nur so mal am Rande. Also Desperado ist auch außerhalb vom New Japan Ring schön aktiv, wurde auch gefeiert wie ein Star bei der Show, also wie ein Megastar. Und solche Outside Aktivitäten färben da natürlich dann eben auch mit ab auf ein potenzielles Programm mit Narita. Ja, Despi wird gerade ein super Badass, ja, der ist nicht nur eben hervorragender Junior Heavyweight Wrestler, sondern ein richtiger Badass, so ein richtiger, ja, Passepartout-Wrestler, ja, der jetzt eben auch diese Hardcore-Elemente da mitfahren kann. Das wäre ein hervorragender Gegner für Narita.
Auf jeden Fall würde ich super gerne sehen. Wird er aber halt jetzt demnächst erstmal nicht sein. Aber Frage: Narita wird schon wahrscheinlich erstmal Junior sein, oder? Oder kommt er als Heavyweight nicht, oder? Der kommt schon als Junior.
Ich würde ihn jetzt vom Look her eher bei den Juniors aktuell noch sehen. Wobei, eigentlich ist das so ein klassischer Open-Weight-Guy mit seinem Stil. Ja, weil ein Shibata ist jetzt für mich auch kein typisches Heavyweight gewesen.
Nee.
Optisch.
Nee, aber also waren ja auch einige anfangs nicht. Da geht es ja mir auch gar nicht unbedingt immer darum. Ich bin nur gespannt, auch man hatte das Gefühl, wie du schon gesagt hast, dass sie eben halt den Raketenrucksack anschnallen. Und da wäre halt vielleicht logischer sogar, wenn er Heavyweight wäre, je nachdem, wie groß die Raketen sind. Allerdings kann die Junior Division auch neues, frisches, gutes Blut gebrauchen immer. Gerade weil ich da eben halt zwei gar nicht mehr drin sehen will. Die sollen endlich mehr hochgehen. Die wollen halt nicht. Oder die wollen wahrscheinlich schon, aber dürfen nicht.
Wobei jetzt hier in dem TV-Title Tournament sind es ja fast komplett alles Heavyweights.
Wenn wir nochmal kurz reinschauen, mein Gehirn ist ja so klein,
Mit
weißt du,
Ausnahme
ich.
von Alex Zane, der ja im Super Juniors
Ja, gut, aber
gestartet ist.
der Rest ist Heavyweight, das stimmt, ja, stimmt. Oder deutlich Heavyweight. Ja, vielleicht. Vielleicht oder er wird gleich so, wie du schon gesagt hast, so Open World mäßig mit nur einem kurzen Jahr Junior, so ähnlich wie Shingo. Und dann, wobei Shingo halt schon immer seltsam war, dass er Junior war, aber naja, gut. Ist wieder ein
Richtig.
anderes Thema.
Die Waage lügt nicht, Christ.
Ich.
Er schaut halt einfach schwer aus.
Das sage ich auch immer und ich weiß im Grunde, dass ich lüge. Naja.
Gehen wir weiter zum zweiten Match, wo ein Tag-Team, was wir sehr lieben und schätzen, angetreten ist, nämlich die Dangerous Techers. gegen eine Kombination aus TMDK, und zwar Bad Dude Tito und Hysterical Shane Haste. Yes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses TMDK als Stable gefällt mir unglaublich gut, ja. Mm. Wir warten ja immer noch irgendwo auf die Rückkehr von Mad Mikey Nichols.
Yes.
Der eigentliche Partner von Shane Haste wäre. Aber wir haben es ja im G1 Review schon gesagt, dieser Run von Jonah im G1 und Tito als Begleiter und Tag-Team-Partner in den Undercard-Matches hat beiden unglaublich gut getan und Tito kommt in dem Match hier auch super, super gut an.
Ja.
Ja, und dann der Spitzname hier Big Teats. Ja, the Big Teats are out, wenn du die Straps rüberziehst. Ja, das ist, kann man mal machen.
Abgesehen von dem üblichen, das kann ich halt, ja, was heißt langsam nicht mehr sehen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich denke mir halt wirklich, bei jedem Match, wenn es geht, immer diese Brustdinger. Aber die Japaner finden es halt irgendwie auch geil, keine Ahnung. Jedes Mal, aber ansonsten ist es ein super Match, gerade für die Zeit. Ne? Es sind nicht mal 10 Minuten. Ich finde, ein Tag Team Match an dieser Position der Card, also auch eben mit Luft nach oben hier, mit dieser Zeit kannst du fast nicht besser machen, finde ich persönlich. Mhm. Richtig gut gemacht und ja, sind halt, und TMDK, wie du sagst, ja bitte, bitte lass sie rüberkommen. Und ich hoffe, Jonah geht nicht zu Hunter zurück, ganz ehrlich. Aber weiß man nicht, ne?
Ich meine, wir werden ja im Dezember 2 Tag Leagues haben gleichzeitig, ja, also Junior und Heavyweights.
Gott, oh Gott.
Und es wird hier jetzt auch bei der Show hier schon ganz klar angefangen, Teams zu positionieren. Ja, also die Tackers werden mit Sicherheit Teil der Tag League sein. Ja, wir haben dann nachher das Tag Match zwischen Okan und Jeff Cobb und Bischofon. Ja. Die werden alle beide in dem Turnier sein. Und ich gehe auch davon aus, dass wir mindestens eine TMDK-Paarung dabei haben werden. Wenn es nach mir geht, gerne 2.
Was ist hier mit, fuck, jetzt ist mal kurz der Name entfallen, Tom Lawler.
King Filthy.
Ja, genau.
Auch die hätte ich da gerne mit drin.
Ja.
Ja, ich meine, wir sind ja in der Situation, dass nicht nur der Never Open Weight, sondern auch der Tag Team Titel ja verloren gegangen ist irgendwo. Wobei man sagen muss, ja, New Japan hat es jetzt auch geschafft, nach, ich glaube, 2 Wochen die Royal Quest Shows endlich online zu stellen. Mhm. Ja, also Entschuldigung, das kannst du einfach nicht machen im Jahr 2022. 2 Wochen warten mit der Veröffentlichung von der Show.
Ich weiß nicht, gab es da vielleicht lizenzrechtliche Gründe oder so? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich weiß nicht genau. Haben die so lange gebraucht?
Sind einfach lahmarschig.
Ja.
Also länger als eine Woche darf es in der modernen Zeit einfach nicht dauern, ja. Weil es ist ganz viel gehypt worden, dass bei Royal Quest dieses FTR gegen Aussie Open Match grandios gewesen sein soll. Osprey schreibt die ganze Zeit, das ist das beste Tag Team Match, was er jemals gesehen hat.
Vielleicht auch geschrieben.
Vielleicht auch das. da ist es ja leider mittlerweile auch schon wieder ein bisschen Hype weg. Aber Aussie Open ist auch so ein Team, die ich in der Tag League sehe. Und wenn man sich das alles einfach mal so von den Namen vorstellt, dann könnte das eine sehr ansprechende Tag League werden.
Aussie Open sehe ich da ganz stark schon alleine, weil die bei Battle Autumn einfach schon so angekündigt sind mit Aussie Open in Action. Und das ist ja auch nicht so häufig, gerade bei einem Tag-Team, dass New Japan das macht, ohne Gegner oder so. Einfach nur sagen, dass sie da sind.
Ist auch sinnvoll, die jetzt vor der Tag League vorzustellen, damit sie bei der Tag League dann eben schon bekannt sind. Ich weiß nicht, ob FTA Tag League wrestelt. Ich denke eher nicht.
Ja, aber bei AEW wresteln sie auch nicht.
Ist richtig.
Ich meine, die haben so 14 Millionen Ringe, sag ich schon. Gürtel, Ringe auch, wer Herr der Ringe mag. Ne? Gibt es ja auch 19 Ringe im Moment bei Amazon. Aber FTR haben Gürtel, auch 19. Ich weiß, Herr der Ringe-Fans, es sind keine 19 Ringe, ich weiß das. Bitte. Wieder zurück zum Wrestling. Ich muss mit mir selber reden, ich weiß nicht, ob du es merkst.
Ich zähl gerade im Kopf nach.
Es sind keine 19, ich weiß die Zahl aber leider nicht mehr.
Das sind wir jetzt so auszusehen. Es waren 9 für die Menschen, es waren 3 für die Elben. Waren es nicht doch 7 für die Zwerge?
Ich weiß es nicht mehr genau.
Dann wird es sich tatsächlich 19.
Vielleicht ist es auch 19, ja. Stephen King gefällt das nämlich auch.
Ich cheate mal nebenbei.
ja, und ich weiß nicht, also ja, die kommen vermutlich nicht in die World Tag League, aber es ist halt schon ein bisschen schade, dass man die gar nicht mehr sieht. Zum Titel, dass wir den nicht sehen, bin ich jetzt in diesem Fall bei den Tag Team Titel gar nicht so schade, weil den haben wir halt wirklich jahrelang immer gesehen, dass er immer hin und her wechselt. Und wir haben ja trotzdem 4 Millionen Titel. Dementsprechend fehlt mir kein Titelmatch jetzt einfach irgendwie so, was vom Gefühl her oder so. Und ich finde es einfach, ja, daher irgendwie auch da gar nicht so schlimm. Es wäre natürlich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, länger schon schön, dass man die Titel auch irgendwie da hat, aber ja, ich weiß nicht, ich finde es tatsächlich hier beim Carl Anderson seltsamer als bei den Tag Team Titel, warum auch immer, ist nur eine subjektive Wahrnehmung natürlich.
Aber spinnen wir die Idee doch mal zu Ende. Jetzt mal angenommen, wir haben tatsächlich da so viele frische Teams auch von draußen.
Die Idee finde ich schon mal nicht gut, weil dann muss ich ja die World Tag Team League angucken.
Ja.
Also normalerweise konnte man die ja immer skippen, weil Sanada und Evil gewinnt.
Genau. und wenn die Tag Team Champions nicht mitmachen, dann hast du automatisch auch nicht diese grässliche Situation, dass die Tag Team Champions Matches verlieren müssen und es damit auf irgendwelche blöden Multi-Man Tag Team Matches rausläuft oder Multi-Team Tag Team Matches bei Wrestle Kingdom. Sondern du hast ein riesen Contenderfeld, die alle Jagd machen auf diesen Titel, der von FTA gehalten und bei Wrestle Kingdom verteidigt wird. Das wertet aus meiner Sicht die Titel irgendwo schon auf, wenn die halbe Welt geil ist auf diese Titel.
Ja, cool
wäre es. Und deswegen in der Tag League starten will.
Cool wäre es, ja.
So, und um die andere Thematik noch schnell abzuschließen, es sind tatsächlich 19
Ringe. Geil.
Plus der eine halt, ne?
Ja, gut. Der zählt aber nicht. Ja, dann unter Bewusstsein hat sich gemeldet und gesagt 19.
19 ist halt auch einfach immer richtig. Wenn 19 nicht, dann 99. Genau. Wenn das nicht passt, dann 42. So, einmal quer durch die Nerdwelt und wieder zurück. Ich fand am Schluss noch die kurze Interaktion zwischen Shane Haste und Zack Sabre ganz nett. Ja? Beides ehemalige Noah-Guys. Mhm. Ja, kann man machen. Und dann würde ich eigentlich auch schon direkt ins nächste Match springen, wo die amtierenden Never Openweight Six-Man Champions das House of Torture antreten. Mhm. Gegen Hiroshi Tanahashi, Hiko Leo und Ryusuke Taguchi.
Gott, oh Gott.
Match
of the Year, genau.
Ja, war da. Ich möchte einfach sagen, der Chokeslam am Schluss von Hiko Leo war super, super schön. Mhm. Ja, also von der Höhe auch einfach grandios. Legt Taguchi auf seinen Gegner drauf, damit der den Pin holen kann. Gibt dann wohl ein Tag-Team-Titelmatch für die Faces und mehr möchte ich eigentlich da gar nicht groß dazu sagen.
Ja. War halt typisch. Über House of Torture haben wir wirklich jetzt schon alles gesagt. Die letzten 30 Podcasts. Ja, und ich meine, Hiko Leo und Evil und Takahashi in einem Match ist halt schon. Ne? Ist schon halt. Muss man schon machen können. Mhm. Ja, wobei die 7 Minuten, naja.
Ja, ich finde das Outfit von Hiko Leo, das steht ihm irgendwie nicht. Ich weiß nicht, der ist so groß und schlaksig. Und jetzt hat er praktisch das gleiche Outfit wie eben auch sein Bruder.
Ja.
Und das schaut irgendwie komisch aus an ihm, aber
ja.
Vielleicht kann man da nochmal was machen. Aber wie gesagt, mehr möchte ich eigentlich dazu gar nicht sagen und zum nächsten Match direkt weiterspringen.
Machen wir.
Wo Great Okan und Jeff Cobb gegen Hiroki Goto und Yoshihashi antreten. Man könnte jetzt eigentlich meinen, so ein inoffizielles Number One Contender Match, aber eigentlich ist es ein klassischer World Tag League Preview.
Ja, wo, gerade zu dieser Zeit im Jahr.
Ja. Ne? Für meinen Geschmack sind die beiden United Empire Vertreter heelischer aufgetreten als sonst. Ja, mit dem Einsatz des Stabs von Yoshihashi. Und auch mal, Great Okan hat auch mal wieder sein Du musst meine Füße küssen dummen Spot ausgepackt.
Ja. Und einen schönen Finisher hat er gezeigt. Schön durchgezogen. Goto hat man halt das Gefühl in dem Match, aber vielleicht ist es auch zu harsh, dass er im Moment, also dass er da keinen so richtigen Elan aufbringen kann. Fand ich aber ansonsten, ja, war okay, war gut, war 10 Minuten. Warum Gideon Gray? Habe ich bestimmt irgendwo was verpasst? Was soll das? Was macht der da? Warum ist der dabei? Kannst du mir das erklären?
Er ist ja als irgendwie als Mastermind hinter dem United Empire verkündet worden vor ein paar Wochen. Warum er jetzt hier bei dem Match mit rauskommt und die beiden begleitet, sozusagen den Manager des Mouthpiece spielt für ein Team, was kein Mouthpiece braucht?
Ja, also
ich grundsätzlich,
die Kai-Fabian-Erklärung ist, er ist Mastermind. Na, wann war die Verkündung oder wie ist das passiert? Ich kann mich da gar nicht dran erinnern.
Ja, sie haben doch vor der letzten großen Show ein neues Mitglied fürs United Empire angekündigt.
Und ja, genau.
Und das ist ja dann eben Gideon Gray gewesen, den Osprey als das Mastermind hinter dem Empire bezeichnet hat. Mhm. Ja, weil Gideon Gray ja bei RevPro
ja
da eben so eine ähnliche Rolle hat, wo er eigentlich ein Manager ist. Da auch eben schon mit dem Great Okan zusammengearbeitet hat, auch jetzt mit Yota Tsuji. Mhm. Ja, das wäre dann vielleicht auch noch so ein Kandidat fürs Empire, früher oder später.
Ich mag es halt beim Empire nicht, weil ich mag das lieber, dass das Mastermind hier Osprey ist, ehrlich gesagt. Und nicht Gideon Gray.
Er wirkt ein bisschen redundant tatsächlich, ja.
Und ich selber schaue ja keinen Rev Pro. Ich kannte den jetzt nicht gut, also eigentlich quasi gar nicht. Und ich fand den da so ziemlich unnütz. Und ja, außer dass er mit Kevin Kelly gesprochen hat oder Kevin Kelly mit ihm oder wie auch immer. Ja, bin jetzt da kein Fan, dass der dabei ist. Ich meine, am Ende macht er auch nichts kaputt, aber trotzdem kein so richtiger Fan.
Ja, es ist halt der am besten Pinfalls fressen kann. Also noch besser als Hinare.
Ja, gut. Ja, okay.
Ja, wenn du jetzt Hinare mal schonen willst, dann kann er Gideon Gray dann
Pinfall könnte fressen. Ja.
Das ist dann halt im Endeffekt das Einzige, was da über ist. Wobei ich sagen muss, ich finde seine Social Media Postings, die er eben auch komplett auf Japanisch absetzt, immer sehr faszinierend, wo er halt so super zuvorkommend immer ist und freundlich und sich bedankt für die Unterstützung. Heute früh dann auch ganz witzigen Posting eben gelesen, war auch auf Japanisch abgesetzt, ne? Dann kannst du diese Tweets ja übersetzen lassen. Und er hat wohl bei der letzten Show im Butterfly-Lock von Yoshihashi aufgegeben.
Ja.
Butterfly Lock. Das ist dann wohl lautmalerisch, wie das Japanische ist, als Butterfly Rock angekommen. Und in der Übersetzung des Tweets schreibt er halt, dass er immer noch Schmerz hat wegen des Schmetterlingsfelsens.
Gott.
Ja.
Okay, cool. Kann passieren.
Ja. Er ist halt der Mann, der mit Hut und Mantel wrestelt.
Ja, ich meine, also, ja, ich finde, dann haben wir alles gesagt, mit meinen Lauten, aber.
Ja, die beschreiben das ganz, ganz gut. Und ich bin auf die Laute gespannt, die zum nächsten Match von dir kommen. Vor allem zum Aftermath bin ich auf deine Laute gespannt. Wir haben da nämlich die nächsten Vertreter des Empires, Henare, Francesco Akira, TJP und Will Ospreay, gegen Bushi, Hiromu Takahashi, Sanada und Tetsuya Naito. Man muss dazu sagen, dass der englische Kommentar zu Beginn der Show gesagt hat: Leute, Royal Quest ist noch nicht online, wir werden nichts spoilern. Und dieses ganze Match hier läuft raus auf Ospreay gegen Naito bei Nicht-Power-Struggle um den US-Title. Und der Kommentar sagt: Ja, die werden bei der Show antreten, weil Naito ist der Number One Contender. Ja. Wo hat er das denn nur gewonnen? Um Gottes Willen, ich kann es nicht mehr nachvollziehen.
Nicht bei Royal Quest. Da war ich nämlich vor Ort.
Er hat es bei Nicht-Royal Quest gewonnen, dieses Recht, um bei Nicht-Power-Struggle um den Titel anzutreten.
Die haben auch gesagt, dass die Halle extrem wichtig für einen LIJ ist und eine Story hat mit LIJ. Und wenn die so beginnen und das ab und zu mal einstreuen, dann ist das schon verdächtig halt.
Ja, das haben sie ja mehrfach gemacht während der
Haben
Show.
sie
Ich
mehrfach
glaube,
gemacht, ja.
dreimal oder so.
Ja, bestimmt. Bestimmt dreimal. Weil ich konnte es mir ja auch merken. Also, und ich bin ja ein Spatzenhirn, von daher haben sie es mit Sicherheit mindestens dreimal eingestreut. Und ich sehe gerade, das Match ging nur 8 Minuten. Wirklich? Really? Hat sich viel länger angefühlt irgendwie. Also, ich bin nicht so begeistert, um es mal so zu sagen. Ich bin jetzt auch nicht mega, also nicht. Auch nicht sehr negativ, aber heute auch nicht sehr positiv. Ich lasse mich mal überraschen. Das Match selber, ja, wie du schon gesagt hast, geht halt irgendwie auf Naito gegen Ospreay, läuft es hinaus dann am Ende. Und was halt hier natürlich passiert ist, ist halt dann der Eingriff, ne, von so einem maskierten Mann. Und von einem kleinen maskierten Mann. Von einem kleinen, gut gebräunten maskierten Mann vielleicht. Und ja, weiß ich nicht, man denkt vielleicht, gehört er zum United Empire, gehört er zu LIJ. Und am Ende zieht er seine Maske runter und was kommt dann drunter zum Vorschein?
Stroh.
Noch eine
Ja,
Maske.
nämlich noch eine Maske.
Okay.
Also, das ist sozusagen der neue Lieblingswrestler von Karl Lauterbach.
Ja,
Mit der Maske unter der Maske. Ja,
kann
und
man so
das
sagen.
Publikum hat's gefressen. Ja, die haben nämlich überhaupt nicht reagiert.
Ja, also so
Also,
ähnlich wie ich auch.
wenn da Cheering Crowd gewesen wäre, wäre die Reaktion keine andere gewesen.
Bin mir nicht sicher, ob die den überhaupt erkannt haben,
Nee, haben
ehrlich
sie
gesagt.
nicht.
Also, ja. War halt irgendwie komisch gemacht und auch so, wie sie es gemacht haben, hat es halt so von der Mimik und alles so gewirkt, dass er sich quasi selber eingeladen hat, weil Naito und so weiter und Konsorten haben sehr überrascht geguckt und die haben ja im Grunde dann am Ende erst abgestimmt, ob sie ihn aufnehmen. Kann man so deuten zumindest, diese die haben Fistbumps gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Also ich mag es eher bei meinem LIJ, wenn Naito sich die Sachen ausdenkt, glaube ich. Und nicht, wenn irgendjemand daherkommt und sich und die anderen zusammenschlägt und dann nehmen die den auch noch auf. Und es ist nicht mal Japaner. Meine LIJs sind Rassisten. Die nehmen nur Japaner. Ja.
Also, man muss die ganze Endsequenz sich mal vor Augen halten. Ja, also dieses Match war mehr oder weniger belanglos, bis dieser maskierte Mann eingreift und Bushi das Multi-Man-Match gewinnt. Wie er halt oft einfach Multi-Man-Matches gewinnt.
Oder
Ja.
verliert auch.
Oder eben verliert. Aber Bushi ist halt in diesem Finish dann, in diesem Fall gewinnt er das Ding. Dann ist dieser maskierte Mann da und schleicht um den Ring rum. Dann ist dieser maskierte Mann weg. Fokus ist komplett auf der Innenring-Konfrontation zwischen Osprey und Naito.
Ja.
Die sich da ein bisschen um den Gürtel kabbeln. Wo Osprey dann noch einen tiefen Tritt kassiert.
Mhm.
Der Kommentar sagt, ja, und der maskierte Mann ist mittlerweile scheinbar auch wieder gegangen. Ach nee, da ist er ja wieder.
Er steht und, einfach da und schaut
zu. Und er steht ja einfach da und guckt zu, macht nix. Dann dauert es ewig, bis er sich ein Mikrofon holt.
Ja, weil das United Empire muss ja auch noch physikalisch verschwinden.
Ja.
Die sind dann auch einfach weg. Das war einfach so scheiße gemacht.
Dann teast du an, soll ich mich demaskieren? Ja? Nein? Ja? Nein? Okay, ich mach's. Dann ist eine Maske drunter, unter der Maske. Niemand weiß, wer das ist. Ja, L.I.J. steht im Ring und wer bist du denn?
Ja.
Ja, dann schnappt er sich das Mikro. Hallo, ich bin Titan aus Mexiko. Und geil. Ich bin das neueste Mitglied von L.I.J. Und die vier im Ring so, bist du? Moment, lass Gruppen kuscheln.
Genau.
Ja, Shingo darf nicht mit abstimmen, der wird einfach... Nee,
der muss ist einfach zu dumm.
Der muss da einfach das Ergebnis dann hinnehmen.
Ja, der darf nicht, der hat keine Stimme auch.
Mhm. Drachen dürfen nicht abstimmen. Und dann stimmen die dafür, ja gut, wenn du schon mal da bist, dann machst du halt mit. Das Ganze hat sich gefühlt eine Stunde gezogen.
Ja, so weird. Es war so weird alles.
Ja, die Luft war komplett raus zu dem Zeitpunkt. Es war schlecht getimed, schlecht erzählt, schlecht umgesetzt. Das einzig Positive, was ich jetzt daran unmittelbar sehe, ist, dass Bushi einen Tag-Team-Partner hat für die Junior-Tag-League damit.
Mhm, das war der Grund auch.
Der nicht Hiromu sein muss.
Ich weiß nicht, das war gefühlt halt so, als ob sich halt zwei Leute zwei Sachen für dieses Match ausgedacht haben. Okay, wir müssen machen, dass Osprey gegen Naito weitergeht im Grunde. Das machen wir halt so wie immer, dass sie sich dann am Ende vom Multi-Tag-Match noch so bekabbeln und dazwischen müssen wir noch einen neuen hier für L.I.J. vorstellen. So, das hat der andere sich ausgedacht. Und kurz bevor alle irgendwie hinterm Vorhang nach vorne kommen, haben die dann beide den 6 Leuten erzählt, den 8 Leuten erzählt, was eigentlich Phase ist. So ein bisschen unorganisiert wirkte das, weil ich weiß nicht. Dann muss ich das irgendwie anders machen. Ich meine, wie gesagt, also das hat überhaupt keinen Impact gehabt, dass Titan da jetzt dabei ist. Ich hätte es auch schöner gefunden, wenn es ein klangvollerer Name gewesen wäre für den ersten Nicht-Japaner, sag ich mal. Ich meine, Leute, die viel CMLL schauen, ich weiß nicht, ob es die gibt, aber falls ja, die mögen das vielleicht verzeihen, dass er nicht für mich jetzt so ein klangvoller Name ist. Grundsätzlich das Beste ist halt, wie du gesagt hast, dass wir ein Tag-Team dann haben für Bushi und Hiromu dann andere Sachen machen kann. Ja, hoffentlich dann auch bald Heavyweight und dann wird der auch ein Tag-Team-Partner für Sanada zum Beispiel oder auch für Naito oder so. Wenn es da auch welches benötigt wird und ja, ich weiß nicht. Mal gucken, was da rauskommt. Aber umwerfen war das jetzt nicht so.
Nee. Und das i-Tüpfelchen war ja noch in der Anfangsphase des Matches, als mir der Kommentar versucht hat zu erklären, dass wenn Naito Osprey in der Ideon Arena besiegt im November bei Nicht-Power-Struggle, dass er dann sich noch in den Wrestle Kingdom Main Event wieseln könnte.
Ich finde, so oft wird diesen Kommentar schon gelobt haben.
Und dann denke ich mir, fahr mal wieder die gleiche Naito-Story wie jedes Jahr. Er wieselt sich irgendwie in den Main Event.
So oft wir die gelobt haben, die haben da auch bei Okada gegen Jonah diese Schiene versucht. So, ja, aber jetzt, wenn Jonah gewinnt, dann ist es ja doch quasi, wäre es eigentlich so, als ob hier das Ding on the line ist. Dann kann ja Okada wäre so ein Sportsmann, dass er dann von sich aus, ne, für den Arsch. Ich weiß nicht, die machen ja grundsätzlich eigentlich schon einen guten Job, aber. Da sind mir ein paar so Sachen aufgefallen, die irgendwie sehr mit der Brechstange waren oder so, um irgendwie Spannung reinzukriegen. Ja. Oder auch eine Wertigkeit reinzukriegen, vielleicht.
Weißt du, wenn dann die Luft schon mal raus ist aus der Halle, kann man eben in der Intermission diesen neuen Titel vorstellen.
Ja.
Dann kannst du auch
Gott, oh
nicht mehr viel
Gott.
kaputt machen.
Nee.
Dann müssen wir natürlich über das erste Match nach der Pause reden. Was eigentlich sein sollte, Taichi Ishimori gegen Kushida. Non-Title-Match.
Ja.
Weil Taichi Ishimori ja schon so viele Titelverteidigungen hatte nach seinem Titelgewinn. Nämlich die massive Nummer von 0. Warum auch
Ja.
immer der seinen Titel nicht verteidigen muss.
Das ist,
So.
weil er mit irgendjemandem schläft. Ich habe gehört, der macht Sachen.
Also ich weiß nicht, was Kushida für Sachen macht. Auf alle Fälle ist das Comeback von ihm, das habe ich dir und der Nicole ja schon geschrieben, in unserer kleinen privaten Gruppe, mittlerweile komplett verpufft.
Ich hatte vergessen, dass der bei New Japan ist. Komplett vergessen.
Weißt du, der ist zurückgekehrt und war dann erstmal über Wochen nicht zu sehen. Dann war er mal wieder kurz da, ja, hat sich irgendwie diese Chance gegen Ishimori erarbeitet, ja, nicht den Titel zu gewinnen, weil es ja kein Titelmatch ist. Und hat sich jetzt Maul- und Klauenseuche eingefangen und fällt bis auf Weiteres aus. Also das ist so ziemlich das schlechteste Comeback des Jahres, ligenübergreifend.
Ja,
Der
wie
arme,
gesagt, ne?
weißt du, weil vor allem er ist halt zurückgekehrt in die gleiche Position, in der er war, in der er die Liga verlassen hat. Und dadurch, dass er jetzt eben nie antritt, ist dieses ganze Momentum verpufft. Ja, Kushida Comeback war ein starkes Ding. Rein nominell hat überhaupt nichts gebracht, ist komplett untergegangen. Und du kannst im Endeffekt eigentlich nur hoffen, dass er bis zum Dezember fit wird und sich einen Tag Team Partner suchen kann, weil bei Wrestle Kingdom für ihn am besten Fall ein Junior Tag Team Titel Match Platz ist.
Ich finde, die sollten so tun, als ob er gar nicht da wäre und dann einfach erneut ein Comeback ankündigen.
Einfach die
Und ihn zwar
Zeit
richtig machen.
zurückdrehen.
Oder nicht zurückdrehen. Ist egal, jeder hat schon, es ist Wrestling, jeder hat vergessen, dass er da ist.
Nee, einfach die Zeit zurückdrehen, Alex Shelley wieder bringen, Timesplitters.
Ja. Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ab geht's.
Genau.
Oder ich habe es im Impact Wrestling Podcast letzte Woche auch schon gesagt, vielleicht auch Chris Sabin mit dazu packen und dann haben wir die drei, Sabin, Shelley und Kushida gegen das House of Torture.
Ja, bitte. Das wäre mein Traum.
Ja, also müssen wir Kushida ersetzen und natürlich ist dann der allererste Name, an den ich denke, um einen Kushida adäquat zu ersetzen im Nicht-Titel-Match, Master Wato.
Ja, weil nicht Titelmatch. Alle anderen hätten eins bekommen.
So, und jetzt haben wir gerade schon auf den Kommentar draufgeschlagen. Ich schlage einfach weiter auf den Kommentar drauf ein. Der Kommentar hat mir jetzt hier erklärt, dass Master Wato eine Pfeife ist.
Was hat er für den Kommentar gebraucht? Nee, das war jetzt ein bisschen gemein, weil so schlimm finde ich ihn gar nicht mehr.
Nee, und im Team ist es ja auch okay mit Taguchi.
Ja.
Aber das ist jetzt hier ein Singles-Match. Und der Kommentar hat mir hier erklärt, dass Master Wato im Singles-Match komplett überfordert ist. Und das Match, was wir gesehen haben, war ein Ishimori, der ihn fast komplett nach Belieben dominiert hat.
Ja, der Kommentar hat halt sowas gesagt, auch wie, dass er immer aufgeregt ist oder so irgendwas, oder? Dass es so bla bla. Ja, ich weiß es nicht. Das Match ging eine Viertelstunde. Ich muss sagen, ich fand's unterhaltsamer, als ich gedacht habe tatsächlich, aber ich hatte auch wenig Erwartung. Ich weiß nicht, was dieser Master Wato soll halt, weil mal ganz im Ernst, ich meine, Erinnerung ist, dass er noch nicht so lange hier Master Wato ist, aber das stimmt ja gar nicht. Der ist ja bestimmt jetzt auch schon
2 Jahre?
Mindestens, ja. Ich habe gerade überlegt, ob es da Corona gab, als er gekommen ist oder nicht. Ja. Also er ist auch schon eine ganze Zeit lang Master Wato. Ja, es ist besser geworden, aber es ist trotzdem halt nicht der Knoten komplett aufgegangen, was schade ist, weil der Wrestler selbst ist halt schon natürlich ja, richtig cool. Ich meine, dass er so ein bisschen, wie sagst du immer, Silberfischblick oder so hat, ja, klar, ein bisschen so das Yoshihashi-Syndrom. aber ich denke, man könnte halt trotzdem mehr machen. Gerade dieses Way to Grandmaster und so dieses, oh ja, er ist der Judo oder was weiß ich, MMA-Dude, Karate, was soll er eigentlich sein? Keine Ahnung, der hier seinen Weg zum Grandmaster machen will und so und. Ich weiß nicht, alles ist so blau.
Juli 2020 ist er debütiert.
Ja. Ich weiß nicht. Also alles in allem bislang zwar mit einer leichten steigenden Tendenz, aber gerade für meine Erwartungshaltung, als ich ihn gesehen habe, als hier Young Lion, ist er eigentlich schon deutlich unter dem, was ich mir erhofft habe. Finde ich jetzt.
Ja, das wird nicht auf Kommentar so verkauft, sondern auch von allen anderen. Ja, weil er schafft den Absetzsieg, ja, er rollt Ishimori ein, hat einen Champion damit geschlagen, damit ist eine Titelchance eigentlich klar.
Jetzt kommen halt seine Buddies, ne? Und, also sind nicht seine Buddies, aber.
Weißt du, und während Ishimori sich dann eigentlich schleichen will, Post-Match, will ihn halt Wato nochmal drauf ansprechen, ja, und will praktisch die Herausforderung aussprechen. Und stattdessen kommen Hiromu rein und Desperado rein und sagen, komm, Bob, halt doch mal die Klappe, wir haben auch Title Shots, warum auch immer.
Das ist eine Tradition, das verstehst du nicht.
Und ja, dann steht der kleine blaue Wicht da, wie so Schlumpf in der Ecke und wirkt auch da wieder auf verlorenem Posten. Während die anderen drei etablierteren Juniors mehr oder weniger hier gerade ein Titelmatch ausmachen, weil Ishimori dann hergeht und sagt, ach komm, ist mir doch wurscht, ja, ob ich jetzt einen Gegner habe oder zwei oder drei, weil schmälert ja nur meine Chancen prozentual, das Match zu gewinnen.
Denkst du, aber er... Er ist ja ein Fuchs, ne? Er legt sich einfach auf Master Wato und gewinnt dann. Nee, gerade das, was du, finde ich, jetzt am Ende ausgeführt hast, ist halt das, was es oder was meinen Punkt unterstreicht, finde ich, weil er wirkt halt echt wie verloren, wenn die Gemachten und auch die Leute mit Charisma wie Desperado und Hiromu im Ring neben ihm stehen oder so, ne? Und er steht dann ja halt wirklich eigentlich immer noch wie ein Young Lion, irgendwie sogar mit physischem Abstand ein bisschen weiter weg. Ja. Und das wirkt halt alles immer noch nicht wie angekommen.
Also gewinnt er bei Wrestle Kingdom den Titel.
Ja, Guido, gefällt das erstmal, machen die ein Incredible Tag Match übrigens. Ne? Das Incredible daran ist, dass die ja sich eigentlich alle nicht mögen und dann so incredible, crazy zusammengewürfelt Tag-Team-Partner sind. Also Wato und Ishimori gegen Despi und Takahashi. Das ist schon ziemlich crazy, incredible, oder was meinst du?
Ich sag sogar amazing.
Ja, finde ich auch.
Ja, am Tag nach der Show ist eine Pressekonferenz gewesen, wo dann eben genau diese Four-Way für Wrestle Kingdom angekündigt worden ist. Und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das eigentlich Kushidas Match gewesen wäre, ja, Kushida gegen Ishimori, gegen Despi, gegen Hiromu bei Wrestle Kingdom, klingt einfach nominell halt tatsächlich auch anders, wie wenn du da eben Wato drin hast, weil Master Wato einfach in den letzten 2 Jahren und 3 Monaten dargestellt worden ist wie ein Dulli.
Ja, und er sich selber halt auch so, er fühlt sich auch unsicher. Er hat halt, er ist eigentlich, leider, es tut mir leid, wie Yoshihashi ein bisschen. Weißt du noch, als okay, bei diesem Tag-Team-Match, wo
mit Okada und Tanahashi?
Ja, das war so, Alter, what the fuck? Die machen sich über Yoshihashi lustig. Was zur Hölle? So ein bisschen ist Master Wato. Ich meine, Yoshihashi hat es ja jetzt tatsächlich so geschafft, sich da crawlen irgendwie, rauszuroppen oder es war auch ein harter Kampf. Vielleicht schafft es Master Wato auch, aber man muss halt leider sagen, dass das, was befürchtet worden ist mit diesem Gimmick, das ihm halt, glaube ich, wirklich nicht geholfen hat. So ja, dieses, ja,
das ist naja. Dann, weißt du, das ist dann halt das andere Extrem. Ne? Way to the Grandmaster ist auf der einen Seite der Waagschale und Son of Strong Style auf der anderen.
Richtig, da hast du vollkommen recht.
Ja, und das ist im Endeffekt bei beiden genau die gleiche Ausgangssituation. Ja, das sind beides Young Lions, denen du vor ihrer Exkursion sehr viel Talent nachgesagt hast. Die waren beide sehr lange auf Exkursion. Mhm. Und kommen jetzt zurück und der eine wird halt in ein Schlumpfkostüm gepackt und der andere
Ken Shibata.
Und der andere bekommt ein Badass-Gimmick.
Ja. Ja. So ist es halt.
Und wenn du dich in deinem Gimmick nicht wohlfühlst, was du bekommst, dann wirst du auch einfach nicht connecten.
Ja.
Weil letztendlich, ja, der Great Okan ist auch ein Dödel-Gimmick. Das haben wir damals auch gesagt. Aber der ist mittlerweile so da drin angekommen, ja, dass er halt ein Kultheld geworden ist, ein Kultwrestler.
Ich glaube auch, so Ausstrahlung und sowas hat auch viel mit Selbstbewusstsein zu tun. Und ohne den jetzt natürlich zu kennen, Master Wato oder so, er wirkt halt auch nicht selbstbewusst einfach. Wie gesagt, wenn da irgendwie Hiromu und Despi und Taishi Shimori im Ring stehen, er hält Abstand, er wirkt halt wie so ein schüchterner Tropf fast schon ein bisschen. Und das ist halt dann so ein Perpetuum mobile fast schon in die falsche Richtung. Also self-fulfilling prophecy einfach.
Es ist halt auch immer ganz viel der erste Eindruck. Und ich erinnere mich tatsächlich jetzt, nachdem ich rausgesucht habe, wann der debütiert ist. Es war ja das Match gegen Doki. Ja. Kurz vor Dominion damals. Mhm. Ich erinnere mich, der ist da rausgekommen bei seinem Debüt, ja, eben komplett im Blau, und noch bevor er sich vorgestellt hat, ist er von Doki, also der Rest der Rampe von Suzuki-Gun damals, verprügelt worden.
Die wirklich gegen alles verloren hat.
Ja, genau. Von dem ist er verprügelt worden. Der hat ihm komplett seinen Impact genommen. Und da möchte man einfach Parallelen ziehen zu einem Sin Cara damals mit seinem WWE-Debüt, der diesen tollen Trampolin-Entrance hatte, den er direkt verkackt hat. Und dann war der halt von Tag 1 an der Typ, der seinen Entrance verkackt.
Ja. Und noch dazu waren ja seine, also ich meine, die wird jetzt auch nicht ultra cool, aber seine, er hat ja Debüt-Ankündigungsteaser bekommen, Master Watto. Diese komischen in diesem Regenwald oder was es da
Ja,
war.
wo im Wald sind, ja.
Ja, also eigentlich widerspricht sich das ja. Du hast ja da sogar ein bisschen so Teaser sogar reingesteckt. Das gibt es ja gar nicht so häufig, eigentlich. Und dann machst du halt das draus, irgendwie seltsam.
Also ich möchte einfach, um jetzt noch abschließend was zu dem Match zu sagen, festhalten, das ist wieder so ein awkward Finish am Ende. Ja, genau wie eben im Match vorher. Und es wird mit dem nächsten Match nicht besser, aus meiner Sicht. Auch da wird es sehr awkward hinten raus. Wenn Shingo Takagi seine KOPW-Trophäe verteidigt gegen El Phantasmo im Who's Your Daddy Match?
Ja, Who's Your Daddy Match ist im Grunde ein normales Match, bloß dass man am Ende den Kiss My Ass Club beitreten muss. Quasi, also quasi nicht den Arsch küssen, aber man muss sagen, du bist mein Daddy. So, das Match selbst war schon ziemlich gut, muss man sagen, im Grunde. Ging eine Viertelstunde. Ja, auch nochmal, ELP hat sich wirklich gemacht, muss ich sagen. Ich war sehr skeptisch, aber es hat sich wirklich gemacht. Dann dieses ganze Who's Your Daddy-Zeug generell. Ich weiß nicht. Ich mag es nicht so sehr. Ich meine, Shingo kann auch witzig sein, so auf seine Art, aber irgendwie auch das Aftermath dann irgendwie, wo dann irgendwie hier ELP sagen musste, ja, du bist mein Daddy, und dann hat er ihm Low Blow verpasst, glaube ich, oder so, irgendwas, oder? Und
Er hat die Worte gesagt, er hat dieses Shingo is my Daddy
ja.
Shirt getragen. Oder
Ja.
ELP, irgendwie sowas, ne?
Und dann diese Trophy zerstört.
Und hat noch einen Schnuller in den Mund bekommen.
Ja, das auch, stimmt. Das habe ich sowieso. Ich weiß nicht, sind die beide auch geil aufeinander? Ist ja fast schon eigentlich ein Fetisch, was die da haben.
Also, die haben sich schon auch gesucht und gefunden, weil seit Beginn der Fehde hat sich ja ELP auch so ein Fokuhila wachsen lassen, wie Shingo hat.
Ja. Oh Gott. Ja.
Schluss machen sie ein Tag-Team.
Alles möglich. ELP. Aber wer macht dann.
Fantastic Dragons.
Okay, aber ist das dann so ein Stable-übergreifende Geschichte oder ist dann irgendwie einer von den beiden joint dann das andere Stable?
Shingo, Dingsbums, ELP fliegt doch noch raus aus dem Bullet Club.
Ja, gut, das kann sein, tatsächlich.
Nach der
Ja.
Tag League.
Okay, von mir aus. Mir egal, okay. Ja, ich weiß nicht. Und dann eben halt das Interessanteste fast noch, also neben dem Match, das schon gut war, fand ich, ist halt, dass ELP die Trophy zerstört. Heißt es, dass wir eine neu bekommen? Heißt es, dass wir diesen Käse mit dieser Trophy vielleicht sogar aufhören nach Wrestle Kingdom? Was heißt das, Sven?
Ist die Trophy nicht schon mal zerstört worden, als er Yano
Ja,
hatte?
ich weiß, aber nimm mir halt nicht die Hoffnung. Ich mag diese Trophy nicht. Die schaut sau billig aus, ganz ehrlich.
Vielleicht könntest du
Also,
mal beim Kollegen Puffpuff vorbeischauen und vielleicht muss man Rab der Woche noch abstauben.
ja,
Also.
so sieht die aus, genau. Aber selbst gedruckt. Also, beziehungsweise in diesem Fall nicht gedruckt, sondern eben wie so ein versierter Hobbyschreiner, finde ich. So sieht die aus. Jemand, der da gut in Holzarbeit ist, hat sich da so ein Holzding geschnappt. Und dann mit so Goldlack angesprüht aus der Dose.
Also ich weiß, dass wir in Nürnberg einen Trophäenladen hatten, wo du so Pokale kaufen konntest. Vielleicht haben die da ihre Finger im Spiel. Wenn nicht die, dann mit Sicherheit der unabhängige Berater, der die ganzen Titel erfunden hat.
Ich denke, das ist Alex Ude, ehrlich gesagt.
Ich dachte, Alex Ude ist derjenige, der die ganzen Sneaker stiehlt von den Wrestlern.
Ah, wait.
Ja, weshalb eben Rusev immer barfuß antreten musste.
Sind wir wieder beim nächsten Fetisch.
Und Matt Riddle.
Grüße. Ja. Ja, okay, cool. Ja, was sagst du denn zum Match eigentlich?
Also ich denke, das Match hat einfach dort weitergemacht, wo das G1-Match geendet hat. Die beiden haben eine gute Chemie. Das passt wrestlerisch sehr gut zusammen. Das sind beides super Athleten. Das Match leidet halt dann drunter, dass diese Stipulation halt auch ins Match eingebaut wird. Ja, also es war ja ganz klar formuliert, nach dem Match muss der Verlierer zugeben, dass der andere sein Vater ist. Warum Shingo dann während des Matches eben versucht...
ELP versucht,
glaube ich. Genau, ELP versucht, genau.
Aber da habe ich gedacht, ich habe was verplant, ehrlich gesagt. Weil da habe ich gedacht, funktioniert das jetzt wie ein I-Quit-Match? Ja. Also ich habe gedacht, ich habe irgendwas nicht mitbekommen.
Ja, also das ist das, was ich dem Match vielleicht noch ein bisschen ankreiden möchte, aber von der Action her ist das ein sehr ordentliches Match, finde ich. Und ELP ist aus meiner Sicht jetzt eben da voll in diesem Heavyweight angekommen, auch trotz Niederlage hier. Ich fand's okay. Ich fand das Aftermath dann auch okay. ELP kannst du ja halt so zum Bully machen mit der Stipulation, dem Shirt, dem Schnulli und wie wir es jetzt vorhin im Off-Talk schon besprochen hatten, gibt es dann jetzt auch noch mal ein weiteres Match zwischen den beiden in New York City, wo dann auch ganz klassisch KOPW-mäßig jetzt auch wieder Stipulations gewählt werden dürfen, nämlich entweder New York City Street Fight oder das gute alte, wer kennt es nicht, Last Daddy Standing Match.
Ja.
Und ich denke, danach sollte die Fehde auch durch sein. Und ELP...
Komischer Zeitpunkt eigentlich, oder?
Ja, aber was du musst irgendwie schauen, dass die für Wrestle Kingdom noch irgendwie unterbekommst.
Ja genau, aber was machen die dann?
Tag Teams?
Shingo und Sanada oder wie? Das ist ja ultra boring.
Also wir haben ja nur einen Tag Wrestle Kingdom dieses Jahr. Wir haben festgelegt bisher für die Card das World Title Match. Wir haben das Junior Title Match festgelegt. Wir haben festgelegt, es gibt ein TV-Title-Final-Match. Es gibt ein Frauentitel-Final-Match. Ja, das sind schon vier. Osprey wird sein US-Title noch irgendwie verteidigen wollen.
Never hast du schon gesagt. Ja.
Der Never-Title muss wahrscheinlich irgendwie auf die Card kommen. Die Sieger der Tag Leagues müssen drauf.
Also okay, wir haben alleine wir haben zu viele da alleine schon, nur Titelmatches.
Ja, ich bin jetzt bei 8 Matches, ja. Also FTA gegen den Sieger der Tag League und ich gehe davon aus, dass man im Junior-Bereich irgendwas Multiman-mäßiges machen wird. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, wenn es hochkommt, Multiman-Tag-Matches. Und wer dann nicht auf der Karte steht, muss halt in Rambo in der Pre-Show. Und so leid es mir tut, Shingo ist ein Rambo-Kandidat dieses Jahr.
Ja, er hat ja auch nichts zu tun, im Grunde. Außer sie gewinnen die Tag League oder so, aber ja.
Ja.
Oder denkst du, Naito geht in die Tag League?
Ich könnte mir vorstellen, dass man Naito Sanada nochmal zusammenpackt. Das ist eine ehemalige Tag Team Champions. Hat ja auch gut funktioniert, das Team.
Ja, das war nett. Das stimmt schon. Aber für dich ist jetzt dann auch quasi Naito gegen Ospreay vorbei. Bei Autumn Dingsbums.
Ich möchte tatsächlich, dass Naito gegen Ospreay dann vorbei ist, weil dafür, dass die Paarung eben so frisch ist, muss ich sie nicht dreimal in einem halben Jahr haben.
Ja, aber wäre das nicht genau New Japan Style?
Leider ja, und gerade im Naito-Style. Ja, ich möchte. Es wird gerüchtet, dass Kenneth Omega aktuell in Japan ist.
Ich muss mich jetzt da mal outen, ehrlich gesagt.
Und
Ich möchte gar
natürlich,
nicht, dass er wiederkommt.
ja, was auch, das große Match, was du für Osprey haben kannst, für Wrestle Kingdom, ist natürlich das Omega-Match.
Ja, gut. Ja, okay, gut. Das ist klar. Ich meine, das wäre auch das Logische nach
Und
Social Media und so weiter und
es
so.
würde halt insofern auch passen, weil Osprey gerade in seinen ganzen Promos betont, dass er diesen US-Title jetzt zum wichtigsten Title überhaupt machen wird. Wichtiger als jeder andere Champion das geschafft hat. Und das müsste natürlich den ersten Champion auf Spur bringen.
Ja, und ich meine, hier Kenny, der hat ja sowieso jetzt gerade, macht ja Pause, dann hat er vielleicht auch weniger Bandagen um seinen Körper rum und sieht halbwegs normal aus. Was heißt, Aussehen ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, er kann sich halbwegs normal bewegen auch.
Ja, das hat er dann in dem Six-Man-Match ja schon.
Ja.
Ja, wo sie dann
Das.
gesagt haben, das waren alles Mind-Games, die Bandagen.
Ah ja, okay, gut, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen. Siehst du, das habe ich geskippt. Ich bin nicht so der AEW-Typ. Ich lese immer nur, welche Leute sich Backstage verprügeln. Jede Woche jemand anders. Ja. Ja gut, das wäre natürlich das, was ein großer Aufhänger wäre, ne? Und auch was auch den Titel ein bisschen elevaten würde, wenn die beiden Namen um die antreten, natürlich, ja.
Und wie ich sagte, aus meiner Sicht ist die Karte eigentlich schon relativ voll.
Ja.
Ja, wir haben keinen Platz für Tanahashi auf der Karte zum Beispiel.
Ja, der wird dann in so ein Six-Man-Tag
Der
oder
geht
so.
in den Six-Man-Tag vielleicht um die Never Open Weight-Titel in die Pre-Show. Oder in den Opener.
In den Opener. Ich glaube nicht, dass er sich Tanahashi, ich meine, es ist immer noch fucking Tanahashi.
Schon krass. Also, ja, allein durch diese zwei neuen Titel hast du ja zwei Matches geblockt auf der Karte und bist da bei einem Tag und
Da würde ich eher diesen 15-Minuten-Titel
es wird eine
auch
6-Stunden-Show, glaube ich.
in die Pre-Show packen,
Das
auch wenn
ist
es ein neuer Titel ist, aber
ein
naja.
Mittwoch. Das wird ein langer Mittwoch.
Okay, ich sollte mir da frei nehmen.
Ja, ich habe es auch irgendwie gerade gedacht.
Ja.
Ja, aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter zum Co-Main Event, weil ansonsten wird es ja auch
Ja.
ein Podcast, der fast so lang wird wie Wrestle Kingdom.
Jo,
Dann hab ich nämlich ein grundsätzliches Problem mit dem nächsten Match, was Jonah ist gegen Kazuchika Okada. Nicht mit dem Match per se, weil das Match per se, die Ansetzung per se, ist eine spannende. Ist eine gute. Jonah ist durch den G1 richtig, richtig gut etabliert worden. Hatte da vielleicht den größten Upset des Turniers geschafft. Aber das Match leidet darunter, dass Okada schon vor Wochen angekündigt hat, dass er seinen G1-Sieg, also das Titelmatch bei Wrestle Kingdom, nicht verteidigen wird. Warum? Weil er Okada ist.
Ja.
Ja, und insofern ist dieses Match hier belanglos. Weil selbst wenn jetzt hier Jonah gewinnt, Spoiler, tut er nicht, hätte es nichts am Wrestle Kingdom Main Event gerüttelt.
Es ist ein sehr gutes Match. Objektiv gesehen vermutlich das Beste des Abends. Aber halt, wie du sagst, es ist überhaupt keine Spannung drin. Auch wenn der Kommentar es versucht, ja, vorher gerade schon gesagt, da irgendwas aufzubauen. Aber es ist halt einfach so schade, dass das so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist. Und ich werde schon gern mal ein Mäuschen und irgendwie wissen, also ich würde schon gern wissen, warum man das so macht. Weil, oder hat sich das Okada tatsächlich selber einfach ausgedacht und es einfach gesagt? Oder also warum lässt man Okadas das auch so sagen, wie es gesagt hat, dass er das nicht macht, es wird sowas nicht geben und so. Warum? Also irgendwie, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Seit wann gab es diese Verteidigung in diesem Briefcase? Sind jetzt auch schon einige Jahre, oder?
Ich glaube 2012.
Ja, siehst du, 10.
ich glaube, Okada war ja auch der Erste, der damit angefangen hat, wenn ich mich jetzt so richtig erinnere. Also ist natürlich, Okada natürlich auch der Erste, der sagt, ach nö, lass mal.
Und einfach auch, ja, ich weiß es nicht. Finde ich doof, ganz ehrlich. War halt null spannend. Genauso spannend, wie dann halt auch der Main Event sein wird. Leider bei Wrestle Kingdom. Weil, also da kann man ja auch nicht davon ausgehen, dass Jay White gewinnt. Gerade weil es A, Okada ist, B, das Jubiläumsjahr und C, ist Antonio Inoki gestorben auch noch. Und es ist halt dementsprechend auch Inoki Special Memorial Event. Also da wäre es schon, also da sind die Odds so schlecht, dass Okada verliert. Das eigentlich kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und das war auch hier so spannend, ja.
Also die Odds waren ja hier auch nahezu null, dass er das Match hier verliert, weil Okada hat das Match beim G1 verloren. Ja, also holt er sich natürlich seinen Sieg zurück. Ja, ganz klar, er ist der Number One Contender auf den World Title, also muss er Momentum aufbauen vor Wrestle Kingdom.
Ja, eben, wenn nichts auf dem Spiel steht, warum sollte er da kann er auch nicht verlieren. Also das Spannende ist ja dann, deshalb ist ja der Briefcase auch cool, weil dann könnte ja das switchen sozusagen. Ja, dann besteht, also wenn der Herausforderer cool ist, eine reelle Chance, dass er verliert und nicht einfach das Momentum gesammelt wird. Weil so ergibt es jetzt überhaupt keinen Sinn, warum sollte der Okada verlieren? Das bringt Jonah zwar schon was, zweimal hintereinander gegen Okada gewinnen, aber wo soll er dann damit hin? Er hat ja nichts. Wo soll er hin? Er hat keine andere Geschichte am Laufen mit irgendeinem anderen Titel. Er kann nicht zum IWGP Match mit eingreifen, außer das ist dann er macht den Naito und geht dann irgendwie raus, da braucht er dann aber den Sieg auch nicht. Also es ist halt alles ja doof. Und Okada ist halt einfach Okada und wie du sagst, soll dann das Momentum mitnehmen noch und sich seinen Sieg zurückholen. Ich meine, er ist halt schon fucking Okada, also er selbst ist alles super und hat seine liebe Mühe mit Jonah, ja. Mhm.
Ich meine, man hat es ja auch noch mal kurz aufgespielt, dass Jonah wieder auf Seil steht für den,
ja.
Wie heißt es? Torpedo heißt er, ne?
Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht.
Warte mal. Der ihn ja im G1 den Sieg gebracht hat und das Publikum reagiert da schon auch drauf. Aber es war klar, dass das Ding nicht treffen wird, in dem Fall. Ja, weil auskicken wäre zu viel gewesen für Okada tatsächlich. Ich glaube, dann mehr das Publikum vielleicht sogar aktiv gegen ihn geturnt. Ja. So geht halt der Torpedo daneben. Und Okada holt sich halt den Sieg. Letztendlich spielt es auch keine Rolle, weil im Aftermath dann auch Jonah direkt andeutet, jetzt steht es 1-1 zwischen uns. Ich habe noch eine Rechnung mit dir offen.
Ja.
Jonah ist wahrscheinlich einer der ersten Herausforderer auf den neuen Champion Okada im neun Jahr.
Ja, ist okay.
Ja, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht groß drüber diskutieren. Die Chancen, dass Jay White als World Champion aus Wrestle Kingdom rausgeht, waren vorher schon aus meiner Sicht relativ niedrig. Wenn Wrestle Kingdom zu Antonio Inoki Memorial Show umgebaut wird, stehen sie quasi bei Null.
Ja.
Ja, also hier auch in dem Match macht der Okada Inoki-Moves und Inoki-Hommagen. Und ich kann mir beim besten Willen kein Szenario vorstellen, in dem Jay White als Champion rausgeht. Und natürlich macht Jay White Sachen. Ja, wir kommen ja gleich auch auf das Main Event Match auch zu sprechen. Aber in der Pressekonferenz am nächsten Tag hat er sich so den Frust von der Seele wieder geredet, ja, dass Katsuchika Okada ein Feigling ist, der seinen Koffer nicht aufs Spiel setzt. Und er ist ein echter Mann. Und da denke ich mir, er hat da einen validen Punkt getroffen. Ja, und dann ist halt so nett, wenn er bei der Pressekonferenz sitzt und dann Foto macht aus seiner Perspektive, wie er Okada Mittelfinger zeigt und so. Ja, ich meine, wird aber nichts an der Sache ändern, an der Tatsache ändern, dass er den Titel am 4. Januar verlieren wird.
Ja, ich stimme dir bei allem zu. Es gibt halt nur eine sehr kleine Chance, dass Jay White gewinnen wird, denke ich. Das ist halt das Einzige. Im Wrestling ist ja dann oft so, wenn die Odds so krass sind, dann macht man erst recht das andere. Aber da spricht halt in diesem Fall ganz stark Antonio Inoki dagegen. Einfach. Mhm. Finde ich. Das. Da möchte man bestimmt mit so einem Feelgood im Moment und irgendwelche, was weiß ich, dann hat er da am Ende auch seinen tollen Bademantel, hätte ich fast gesagt. Sagen wir Bademantel. Und ich meine, um vielleicht auf den Main Event überzuleiten, da war es ja jetzt, das ist ja ein identisches Problem jetzt bei dem Match jetzt hier, Jay White gegen Tama Tonga, das ist ja auch nicht spannend. Also, dass Tama Tonga hier gewinnt, die Chance war halt so klein. Klar, zwischendrin, ganz am Ende, habe ich dir, glaube ich, auch einmal geschrieben, machen sie es doch. Aber so richtig dran gekriegt haben sie mich nicht. Es war einfach viel zu unwahrscheinlich, dass da irgendwie was passiert. Nichtsdestotrotz hättest du mir vor 1,5 Jahren oder so ähnlich gesagt, oder vor einem Jahr vielleicht auch nur, ja, 1,5, dass Tama Tonga hier so ein Main Event wrestelt. Ich hätte dich, glaube ich, ausgelacht, ehrlich gesagt. Weil es schon ein sehr unterhaltsames Match war, ein sehr gutes Match war, natürlich viel Jay White, viel Geplapper von Jay White.
Mhm, viel provozieren wieder.
Viel provozieren. Nichtsdestotrotz, oder andersrum, was ich noch sagen wollte, ist, dieser Guns dann, warum? Der funktioniert eh nicht. Und wenn er funktioniert, bringt er nichts. Keine Ahnung.
Ja, haben wir ja beim letzten Podcast oder vorletzten Podcast ja gesagt, er bräuchte einen neuen Finisher.
Ja.
Der Gunstern ist etabliert als Move. Da braucht man nicht drüber reden, wenn er trifft. Aber er braucht halt auch 7 Anläufe.
Ja.
Ja. Aber er ist ja sogar so etabliert, dass das, hatte ich Jay White auch einen Gunstern gezeigt?
Ich glaube, jetzt versucht zumindest, weiß gerade gar nicht mehr, ob es durchging.
Ja. Und Publikum hat es gefressen. Und das Publikum hat auch für einen Moment diesen 2,8-Count gefressen, als der Guns dann am Schluss halt doch einmal durchgeht von Tama Tonga. Aber sind wir ganz ehrlich, in diesem Match wäre viel mehr Spannung drin gewesen, wenn es zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr stattgefunden hätte.
Ja.
Und nicht die letzte Show vor Wrestle Kingdom.
Ja,
letzte Major Show. wo klar ist, dass der Main Event nicht Okada gegen Tama Tonga heißen wird. Ja, Tama Tonga, tolles Babyface mittlerweile. Super Feuer, haben wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt in den letzten Sendungen. Aber nicht Wrestle Kingdom Main Event Kaliber.
Ja, wenn wir ehrlich sind, auch kein IWGP World Heavyweight Title Material, zumindest im Moment. Ich bin ja nicht Fan im Wrestling, das so absolut zu sagen, gerade im Wrestling. Aber ich finde im Moment sehe ich es nicht, wobei man es trotzdem ja nie sagen kann. Ne? Bei Jay White hat man es auch nicht gesehen. Oder bei Evil.
Das größte Problem von dem Match ist, es ist ein typischer New Japan Main Event und damit viel zu lang.
Ja.
Es ist 10 Minuten zu lang.
Ja.
Geht über eine halbe Stunde. Wenn du das, was sie gemacht haben, in 20 Minuten komprimierst, 22 von mir aus, wäre es viel, viel besser. Ja, das würde dann auch ein Tama Tonga entgegenkommen, der so ein explosiver Wrestler ist. Aber so haben wir halt eine sehr lange Dominanzphase von dem Jay White. Und wie du es eben gerade schon gesagt hast, wenn der Heel so ein Match lange dominiert, verliert das halt auch meistens. Ja, haben wir ja an dem Abend ja auch gesehen mit Ishimori und Master Wato.
Ja.
Da hat man es ja etabliert. Und da war halt nicht viel Fleisch dran. Spannungsmäßig.
Nee, gar nicht.
Was man sagen muss, und auch da Jay White, vielleicht einer der besten Promo-Guys im Wrestling aktuell, sagt er, Tama, du bist ein richtig, richtig geiler Typ. Du wärst mit Sicherheit geiler Champion, aber du bist in der falschen Zeit, weil das ist meine Zeit. Finde ich, das ist eine klassische Heel-Promo. Sowas würde ein Jericho auch halten. Gerade bei einem Jericho haben wir es in der Vergangenheit so oft gelobt, solche Promos. Oder ein Heyman würde es genauso machen. Ja? Den Gegner loben, die Stärken des Gegners betonen und dann sagen, ja, aber ich bin noch besser als du. Du bist saugeil, aber ich bin saugeilerer.
Ich meine, was halt dem Match auch nicht gut tut, ist halt, also da ist es halt auch zu lange, ist halt dann, wenn das eben Jay White so lange dominant ist, weil er eben dann in seinem Heelwork immer das Tempo rausnimmt, immer alles kontrolliert und so weiter. Und ja, das wird dann halt langatmig unter Umständen auch. Wie gesagt, dieser Umstand und dass es eben halt tatsächlich also auch null Spannung drin war. Niemand hat vorher schon gar nicht und auch im Match nicht ernsthaft gedacht, dass Tama Tonga gewinnt oder gewinnen kann. Und das ist halt ja, schade eigentlich. Nichtsdestotrotz hört sich das ein bisschen zu negativ an. Ich hatte insgesamt schon sehr viel Spaß mit dem Match, muss ich sagen. Also es ist schon auch für mich zumindest Meckern auf hohem Niveau. So.
Ja, es ist definitiv kein Stinker, aber wie gesagt, es hat seine Vor- und Nachteile, dieses Match.
Wirklich? Bei mir ist es schon, glaube ich, die 2 am Abend. Ich glaube, vor Shingo und El Fantasma. Also ist eher das beste Objektiv, also gut, mit, wenn ich jetzt meine Fanbrille sehe und komplett nur auf mich geht, dann ist es vielleicht sogar, kommt vielleicht sogar ein Okada gegen Jonah ran, einfach weil ich Jay White liebe. Ich glaube, ich habe es noch nicht so oft gesagt, leider. Du lädst mich ja auch nie zu Podcasts ein. Dementsprechend kann ich es jetzt hier nochmal sagen, ich liebe Jay White und das ist dann schon ein enormer Bonus, wenn ich das versuche zu objektivieren, das ist nicht das richtige Wort, aber objektiv zu sehen, dann ist es auf jeden Fall schlechter als Okada gegen Jonah, aber ich fand schon, dass es auch trotz der Längen schöne rote Fäden hatte und so.
Ja, das auf alle Fälle.
Und Shingo gegen El Phantasmo, was finde ich da, das sind die drei, die man dann nennen muss. Ich weiß nicht, da war mir halt dieses Who's Your Daddy dazwischen irgendwie seltsam. Ich weiß nicht. Ja, egal.
Also ich denke, für ein nicht King of Pro Wrestling war es ein bisschen wenig. Also da haben wir durchaus schon andere Auflagen dieser Veranstaltung gehabt, halt auch unter dem Namen King of Pro Wrestling, die insgesamt überzeugender waren. Auch da gab es Matches, wo wenig Spannung drin war. Ja, ich erinnere mich noch an, vor ein paar Jahren, als das Rematch war zwischen Evil und Okada, nachdem Evil ja Okada im G1 besiegen konnte und da dann das Titelmatch hatte und ja, da war auch klar, dass es nicht gewinnen wird. Aber irgendwo ganz geklickt hat die Show bei mir nicht. Ja, die war okay. Da waren ein paar wichtige Momente dabei, gerade in der Undercard. In der Maincard oder in der zweiten Hälfte der Show haben wir dann eben ganz klar die Rollen für Wrestle Kingdom gestellt. Das heißt, die Aufgabe der Show hat die Show erfüllt. Aber um jetzt da gleich mal so ein paar Pünktchen zu geben, ich würde bei 7 landen.
Ja, 7 ist, glaube ich, fair. Ich hätte eine 7,5 genommen, glaube ich. Das Gute ist, ich vergesse immer meine alten Bewertungen. Wahrscheinlich sind die sehr inkonsistent. 7,5 ist eigentlich auch schon wieder ziemlich gut. Ne? Aber mein Bauch, ich hätte gesagt 7,5. Weil im Grunde, ja, wir haben jetzt schon auch viel Haare gefunden, aber ich hatte schon Spaß mit Renner Rita, mit den Tekkers am Anfang. Schöne, schnelle, knackige Sachen. Unser richtiger Stinker war jetzt doch Hikuleo. Naja, gut. Ja, doch, 7,5. Ja. Ist okay.
Also das mit den Haaren, das war dann wohl ich. Ich habe die verloren. Tut mir leid.
Ekelhaft. Ekelhaft.
Aber komm du mal in mein Alter, mein Freund.
Muss ich nicht. Meine Freundin, viele Grüße, du wirst das eh nie hören. Die hinterlässt hier auch überall Haare. Mhm. Und Katzen. Alle Pussys.
Sie wow. Hinterlässt Katzen.
Ja, sie hinterlässt auch Katzen. Überall, wo die hingeht, ist da eine Katze.
Ich stelle mir so vor, so einen langen Mantel. So. Und hier noch eine. Und da noch eine.
Ah, ich habe mir es eher vorgestellt, so ein bisschen wie die Katzenlady bei den Simpsons. Sie sieht aber besser aus. Ja.
Grüße.
Oh ja.
Oh ja. Okay, ich weiß nicht, große Länge ziehen brauchen wir es nicht. Ich denke, wir werden uns auf alle Fälle vor Wrestle Kingdom nochmal zusammensetzen.
Geil.
Mal schauen, was auf dem Weg dorthin noch passiert. Wenn irgendwas Geiles ist, mach mal irgendwie nochmal spontan so ein Zwischendings, würde ich sagen.
Ich mache mit dir immer gerne Zwischendings, wenn was geil ist.
Ich weiß.
Wir sollten jetzt aufhören, es wird nicht mehr besser, es wird nicht mehr besser.
Ja, wir müssen uns auch noch ein bisschen was für Freitag aufheben.
Oh ja.
Ja, das darfst du dann gleich pluggen.
Geil.
Was heißt gleich pluggen, das machst du jetzt am besten jetzt sofort. Und ich mache dann den restlichen Teil der Werbung, dann ist Feierabend.
Ja, was das Sven anteast, ist, dass wir quasi am Freitag aufnehmen und zwar eine neue Folge Abgeschreckt. Das bedeutet, wir sind aus unserer Pause dann zu Halloween, noch pünktlich zu Halloween, wieder zurück, in Klammern, wenn alles planmäßig verläuft. Ne? Ihr wisst Bescheid, aber so ist der Plan. Die Pause war eh nur schlanke 3 Monate oder so, die wir jetzt hatten.
Dieses Real Life ist aber halt auch scheiße, oder? Real Life ist eine Hure. Hashtag Real Life ist eine Hure.
Aber uns gibt's noch, abgestaubt gibt's noch. Wir kommen zurück dann jetzt mit einer Folge, bei der alle dabei sind, Abgeschreckt nennen wir das. Also auch mit Nicole, mit Stefan und mit Sven und mit mir. was wir dann da besprechen, es ist ein Klassiker, ein Filmklassiker, der zu Halloween passt, an dem diese Episode dann erscheinen soll. Also da könnt ihr gespannt sein. Und was ich auch noch sagen kann, ist, spätestens zu dieser Veröffentlichung der Folge, wann die auch immer sein wird, sollte zu Halloween sein, wie gesagt, könnt ihr auch gerne dann mal bei unserer Homepage vorbeischauen. Die wird dann ein bisschen überarbeitet sein und in dem Podcast wird mir noch das ein oder andere Themchen, Kleinchen ansprechen. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die neu sind. Aber ansonsten hört ihr mich und uns vermutlich auch nochmal in dem New Japan Podcast, hast du gerade vorhin schon gesagt, von daher kannst du es nicht mehr zurücknehmen. Vielen Dank für die Einladung, Sven, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich dann schon aufs nächste Mal.
Versprochen.
Versprochen.
Ja, dann sage ich, du musst dich nicht bedanken für irgendwelche Einladungen, weil ich genieße die Zeit hier mit dir immer sehr.
Jetzt werde ich rot.
Ja, weißt du, wenn zwei Dullis da hocken, sich über japanisches Wrestling mit hässlichen Titeln aufregen.
Ja.
Das ist doch unser Leben, ja. Ich sag's ja, real life is a whore. Ja, Chris hat gerade ganz viel Werbung gemacht für Abgestaubt. Ich mache jetzt hier noch den Werbeteil fürs WTR. Da gibt's ja auch eine neue Homepage seit ein paar Wochen, wrestlingtalkradio.de. Der neue One-Stop-Shop für alles rund ums WTR mit dem Archiv, mit den Verlinkungen auf die verschiedenen Podcast-Plattformen eurer Wahl. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, macht es am besten hier unter das YouTube-Video unten drunter, damit wir es sehen können und dort diskutieren können. Fazitbook gibt es ja immer noch. Manche sagen leider, andere sind schon längst weg. Aber auch da gibt es uns noch in unserer Diskussionsgruppe, könnt ihr gerne noch dazukommen und euch mit uns unterhalten. Und ansonsten war es an der Stelle. Wir hören uns, also ihr und ich quasi, irgendwann wieder. Ich schau mal spätestens zu New Japan. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, danke Chris, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Grüße an unseren Sneaker-Fetischisten Alex nochmal und Grüße an Chris Freunde, die irgendwo Katzen verteilen.
Oh ja.
Ja, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Wanker, wanker.